um Hertha, der Hertha-Podcast.
Ja, hahohe, wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von Rund um Hertha, diesmal die Stammtischfolge beim Fan-Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, wo ich mich sehr drüber freue, der Juri ist da. Hallo Juri.
Schönen guten Tag.
Aber bevor wir zu dir kommen, die Folge gehört ganz und gar dir, kommen wir zu Andi Badeau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Dein Gesichtsausdruck sagt mir schon falsch ausgesprochen. Du bist ab sofort auch Host bei uns und gehörst dem Podcast-Kollektiv sozusagen an. Herzlich willkommen. Stell dich vielleicht kurz selber vor.
Genau, also vielleicht erstmal zu mir. Andi Badeau hat das ausgesprochen, der liebe André. Ich habe allerdings nach dem O keinen Buchstaben mehr, also deswegen spricht man das relativ kurz. Soll aber eigentlich nur beim Andi bleiben, weil so rufen mich alle, nur wenn es früher Ärger gab, dann hat man nicht bei meinem richtigen Namen gerufen, nämlich Andreas. Bin 47 Jahre mittlerweile, komme aus Moabit, bin vor kurzem ins Exil gezogen, nämlich nach Spandau. Hab seit diesem Jahr erst wieder eine Dauerkarte. Hab eine Weile ausgesetzt, weil meine Tochter auf die Welt kam. Und jetzt will ich aber wieder richtig angreifen und hab auch richtig Bock auf die neue Saison.
Der eine oder andere kennt dich auch aus dem Internet. Bei Insta bist du aktiv und ein bisschen Social Media. Du bist bei Geschichte zum Anfassen.
Genau.
Mit Sören.
Richtig.
Sehr aktiv. Du machst die Grafiken da und vieles im Hintergrund, was man gar nicht so sieht. Und jetzt bist du bei uns. Herzlich willkommen.
Ja. Ich freue mich.
Dann auch herzlich willkommen, lieber Juri. Schön, dass du da bist. Ich würde einmal ganz kurz, wir haben recherchiert, weil bei dir ist ja wirklich ganz viel, was du machst. Das ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Also wenn man hört, so da im Internet liest, was du machst, du bist Autor, du bist Dramatiker, Lyriker, Aktivist, da steht Tausendsasser, vielseitige Persönlichkeit und so weiter. Aber vielleicht stellst du dich am besten selber vor, weil wie möchtest du gesehen werden? Wer bist du? Was machst du?
Wie ich gesehen werden möchte? Oh, gute Frage. Also Aktivist überrascht mich selber, dass es da stand. Ja, aber gut, man findet alles Mögliche im Internet. Ich bin Autor. Ich glaube, darauf kann man zusammenfassen. Ich schreibe alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und was mich interessiert.
Für Theater, für Film?
Theater. Also ich komme ursprünglich vom Theater und aus dem Journalismus. Und bin jetzt seit 4, 5, 6 Jahren eigentlich ausschließlich im Drehbuchbereich tätig, mache hier und da noch Theatersachen, aber.
Also ich will dich jetzt gar nicht so krass überholen, das machen wir am Anfang einmal, weil es so ist, du hast eine der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Mediathek-Serien.
Das ist nur, wie war das? Nur halb richtig, weil es war die erfolgreichste.
Oder die erfolgreichste.
Ich mache nur Spaß. Also ja, es war die erfolgreichste. Keine Ahnung, ob es inzwischen eine andere gab. Aber es war, also
Asbest mit Kida Ramadan und Frederik Lau. Und du hast das...
Ich habe die geschrieben, die Serie, die erste Staffel. Und die zweite Staffel, die wir übrigens zu großen Teilen oder zu Teilen nur 200 Meter von hier gedreht haben, habe ich...
Wir sind gerade auf dem Gelände von Team Bernstein hier in Neukölln und das ist hier Philip Morris?
Die ehemalige Philip Morris Produktionsstätte, also man riecht es auch noch in den Hallen und so.
Und da hast du geredet?
Da haben wir gedreht gerade und da habe ich, also jetzt für die zweite Staffel habe ich sowohl die zweite Staffel geschrieben als auch Regie geführt. Und ja, dazwischen, davor, danach noch ein paar andere Sachen gemacht. Die Zweiflers zum Beispiel kennt man vielleicht auch.
Ja, klar.
Genau. Schreibe auch also für Film und Fernsehen hauptsächlich gerade.
Sehr erfolgreich, die Serie. Sag mal, wenn ich sehe, dass du mit Kida zusammen drehst, der ist ja Bayern-Fan und Unioner. Wie ist denn das für euch da?
Also ich weiß jetzt nicht, wie viel ich erzählen kann, ob er irgendwelche Vertragsstrafen kriegt. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass diese Union-Geschichte... eher eine Art Werbedeal war als ein gesteigertes Interesse. Ich glaube, das ist auch bei den Unionern inzwischen angekommen.
Aber es geistert auch ein bisschen durch die Presse, Easter Eggs im Filmen mit, darf man das offiziell sagen oder nicht?
Was meinst du?
Easter Eggs, so Hertha und Union Sachen, die dann irgendwie auftauchen irgendwo im...
Also falls man an sowas interessiert ist, dann ist die zweite Staffel von Asbest auf jeden Fall richtig, weil als Autor und Regisseur hatte ich da natürlich jede Menge Möglichkeit, ich sage jetzt mal, wenn Drehorte schon vorher bekannt waren, dann kann man sich ja nachts davor schon mal dahin begeben oder so.
Das ist zu bomben.
Es soll eventuell passiert sein. Wir warten mal, bis es dann rauskommt. Es wird noch ein bisschen dauern.
Wann kommt sie genau? Was?
Eher so Ende des Jahres, spätes Ende des Jahres. Genauen Termin gibt es noch nicht. Aber für uns natürlich insofern gut, dass im Winter immer der bessere Sendeplatz ist, weil die Leute eher zu Hause hocken. Aber auch schade, weil man natürlich eigentlich will, dass die Sachen dann rauskommen, wenn sie fertig sind.
Ich habe die erste Staffel natürlich aufgesogen, auch weil ich dich kenne, aber ich fand es auch ziemlich cool.
Dankeschön.
Und freue mich auf die zweite Staffel. Was für Projekte und Errungenschaften, beziehungsweise was liegt dir noch so am Herzen, was du gemacht hast? Du hast am Hau viel gemacht und du hast auch zur Europameisterschaft ein Theaterstück gemacht, wo du gesucht hattest und so weiter. Du bist ganz vielfältig unterwegs und das machst du alles mit Herz.
Also Theater ist eine Sache, die familiär bei mir bedingt einfach eine große Rolle schon immer gespielt hat. Ich komme mütterlicherseits aus einer Theaterfamilie. Väterlicherseits dann eine ganz andere Richtung, aber mütterlicherseits ist es eine Theaterfamilie und auch wenn ich eine Weile gebraucht habe und erstmal so 10 Jahre im Gastronomiebereich eher tätig war und so dachte ich, ja, ich will damit gar nichts zu tun haben, kam dann irgendwann der Moment, wo so klar wurde, ja, ich kann aber nichts anderes so richtig.
Und es ist dein Talent.
Es ist irgendwie mein Talent, was natürlich dann auch logischerweise, wenn du von Kind auf, ne, mit Büchern vollgeballert wirst, bei den Gesprächen dabei sitzt, wenn die Erwachsenen reden und so, saugst du Dinge auf, die du dann vielleicht auf irgendeiner Uni oder so nicht hättest lernen können. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, aber ich habe dieses Wissen eigentlich eher so von zu Hause mitbekommen, was natürlich ein Riesenprivileg ist.
Also im Social-Media-Bereich würde man sagen, du hast die Bubble nicht verlassen wahrscheinlich irgendwie.
Ja, ich habe die Bubble nicht verlassen, wobei Fußball wiederum, um mal zum Thema zu kommen, Fußball dann doch so eine Art kleine Rebellion war, weil also weder meine sehr künstlerisch veranlagte Mutter und ihre Familie noch mein Kreuzberger, linksradikaler Hausbesetzervater irgendwie verstanden haben, warum ich zum Fußball gehe. Insofern war das immer so.
Zu Juri und Hertha kommen wir gleich noch. Ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen. Andi, du vielleicht auch. Und zwar natürlich zur Zukunft, was steht an? Also die zweite Staffel, aber das ist ja fertig. Da bist du durch.
Fertig, ja.
Hast du was du erzählen kannst und möchtest?
Also das nächste Projekt, was rauskommt, ist die zweite Staffel Asbest. Ansonsten wurde auch schon verkündet, dass wir an der zweiten Staffel Zweiflers schreiben. Im Dezember wird ein Theaterstück, ein neues, rauskommen am Maxim Gorki Theater. Und die restlichen Sachen sind noch so ein bisschen geheim.
Ich habe aber auch gehört, du wirst Papa.
Ich werde Vater, ja,
das
tatsächlich.
Das ist wahrscheinlich das größte Projekt.
Ich werde zum ersten Mal Vater. Bisher ist es also natürlich das größte Projekt, was meine Frau zu bewältigen hat. Zumindest was die körperlichen Beschwerden angeht, ja. Aber ich bin sehr gespannt und wir freuen uns sehr.
Kriegt denn die Kleine, habe ich gehört?
Die Kleine, ja, genau.
Direkt einen Mitgliedsausweis?
Wahrscheinlich wird meine Frau ein bisschen mit der Stirn runzeln, aber ja, wahrscheinlich werde ich das tun müssen, einfach um mich selber auch so ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ja, es dauert vielleicht noch ein bisschen, bis sie ins Stadion gehen kann, aber wenigstens hat sie schon mal.
Wenn sie dann 20 oder 30 ist, ist sie stolz darauf, dass sie seit Tag Nummer 1 Mitglied ist.
Ja, das schauen wir mal.
Einen Punkt habe ich noch herausgefunden in der Recherche über dich. Du warst mal Ghostwriter für Cool Savage, wenn das stimmt.
Ja, das
heißt, also du hast dich sehr viel auch mit der Hip-Hop-Szene beschäftigt, hast für Weiß geschrieben, glaube ich.
Genau.
Irgendwelche Artikel.
War bei der Juice lange auch. Und, ja.
Und da, also war das so einen kleinen, wie soll man dazu sagen, warst du mal sehr direkt geschrieben, irgendwie so dein Stil.
Ja.
Hip-Hop und Fußball passt zusammen?
Ach, glaube ich, bei Hertha ja sowieso, ne? Ich finde das ja ganz gut, wie das bei Hertha so zusammengewachsen ist und wie man auch, finde ich, merkt, dass so eine große jugendliche Anhängerschaft, glaube ich, schon über Rap auch rankommt, aber eben gar nicht gekünstelt, sondern wirklich, ich glaube, 90% der Künstler und Künstlerinnen, die sich mit Hertha-Trikots zeigen, nimmt man es auch ab, wirklich. Was ich bei vielen anderen oder bei einigen anderen Vereinen dann manchmal so ein bisschen so, ja, wirkt eben wie so eine Kooperation auf Business-Ebene. Da finde ich bei Hertha schon cool, dass man da merkt, dass die Leute irgendwie wirklich Bock haben und dass die auch ins Stadion kommen. Und genau, ich war eben lange auch Rap-Journalist, habe für die Weiß und die Juice geschrieben, habe dann mit Savage sein Buch geschrieben und auch noch ein anderes Buch über deutschen Rap und habe dann aber irgendwann ich bin ja auch nicht mehr 20, ne?
Sieht man gar nicht an.
Dankeschön. Ist natürlich, finde ich, also man kann natürlich weiter Rap hören und Rap machen, wenn man älter ist. An sich finde ich es aber eine Jugendkultur. Und habe dann irgendwann so ein bisschen gesagt, ja, jetzt sollen die neuen Leute kommen und sich damit beschäftigen und kritisieren oder abfeiern.
Ja, cool.
Genau, wir sitzen hier übrigens auch ganz unweit vom Studio von Louvre entfernt. Und der hatte gestern, glaube ich, sein Berlin-Konzert. Und da weiß man ja, der ist Herr Tarnert durch und durch.
Na, aber hallo.
Und Grüße gehen raus an Mo. Juri und Hertha, du, ich komme jetzt aber zur Schnellfragerunde. Mhm. 22 schnelle Fragen und hoffentlich schnelle Antworten. Wir gehen danach bei der einen oder anderen Sache vielleicht noch, oh, du machst dich schon so bereit.
Mach mich warm.
Wir kommen nachher vielleicht noch detaillierter dazu. Jetzt erstmal wirklich versuchen, so schnell wie möglich Antworten zu finden oder weiter zu sagen. Also, dein Name.
Juri, Paul, Simcha, Carlo, Cosmas, Ladislav Sternburg, das sind alles meine Vornamen, die stehen alle so im Perso.
Really?
Ja.
Krass, cool. Dein Blog im Stadion?
36-1, natürlich, Kreuzberg, ja.
Deine Heimat, oder?
Meine Heimat, meine Herkunft. Bin kein Patriot, würde ich sagen, aber Lokalpatriotismus konnte ich dann doch nie ablegen.
So. Dann ist der Block 361 natürlich klasse.
Genau, vielleicht noch als kurze Erklärung, die 36, die jüngeren Zuschauer wissen gar nicht, was das bedeutet. Ne? Also früher waren die Bezirke unterteilt und Kreuzberg war 1000, Berlin 36, sowie Moabit 1000, Berlin 21 war, muss ich kurz erwähnen.
Vollkommen richtig und Neukölln natürlich die 61 und deswegen 361. Durch den Rapper UFO auch sehr populär geworden ist, eben der Zusammenschluss aus Kreuzberg und Neukölln.
Genau, und wir hatten mal eine Bolzplatzliga, die hieß Champions 361. Also, ich wollte schnell machen. Dauerkarte seit wann?
Gar nicht so lange, 7, 8 Jahre.
Immerhin, seit wann, Herr Tarnert?
Herr Tarnert, also das erste Mal im Stadion 1990, 1991.
Und da gibt es eine Geschichte zu und die sagst du nachher nochmal.
Genau, da gibt es eine Geschichte zu, eine ganz witzige.
Die ist denn auch, wann war dein erster Stadionbesuch?
Ja, verstehe. Aber, boah, schwierige Frage, Herr Tarnert. Aber so richtig, Herr Tarnert, würde ich sagen, seit Pantelic und Voronin.
Wann war dein erster Stadionbesuch alleine?
Auch so diese Zeit, Pantelic, Voronin.
Wann und wo war dein erstes Auswärtsspiel?
Köln.
Wann ungefähr?
Frühe 2000er.
Hast du einen Lieblingsauswärtsgegner? Ich meine, wir waren beide schon zweimal zusammen in Braunschweig, zufälligerweise.
Ja, das war nicht so gut jedes Mal, glaube ich. Aber ich war immer gerne beim HSV.
Ja. Oh ja. Hast du einen Zweitverein?
Ich hatte früher tatsächlich, und da werden einige mit dem Kopf schütteln, und es liegt aber auch an dem ersten Spiel, was ich besucht habe und an ein paar Freunden von damals, dass ich Rostock lange die Daumen gedrückt habe auch. Es hat sich aber wirklich komplett aufgelöst seit mindestens 10 Jahren, diese Sympathie.
Wahrscheinlich alleine schon einfach wegen der politischen...
Ja, aus verschiedenen Gründen hat sich das geändert.
Lieber stehen oder sitzen?
Stehen.
Dein erster oder dein Lieblings-Fanartikel?
Der Danke-Papa-Schal.
Den habe ich auch. Pyro im Stadion, ja oder nein?
Ja.
Besuchst du Spiele der U23?
Ja.
Besuchst du Spiele der Hertha-Frauen?
Bisher tatsächlich nicht. Und
ich lade dich ein.
Werd öfters mal eingeladen. Ich habe auch mega Bock, aber ich habe es noch nicht geschafft.
Neues Hertha-Stadion oder Olympiastadion?
Super schwierig. Wenn ich es mir aussuchen könnte, Feld absenken, Sitze ans Feld ran, oben die Leinwand rum.
Und dann 300.000 Zuschauer.
Kann ja oben die Leinwand rum
machen. Ja, ich weiß,
du weißt schon, ihr kennt den Entwurf wahrscheinlich.
Deine Lieblings-Hertha-Kneipe?
Die Kupferkanne.
Kupferkanne, ja. Dein Lieblings-Fangesang? Du musst nicht singen, aber wenn du singen möchtest, gab es schon welche, die gesungen haben?
Ja, also jetzt gerade wegen der letzten Saison schon, die Berliner sind da.
So besoffen wie jedes Jahr.
Ja, ich glaube, der hat schon gut reingehauen.
Lieblingsspieler aller Zeiten?
Ja, doch, Pantelic.
Lieblingstrainer aller Zeiten?
Favre.
Lieblingsmanager aller Zeiten? Ich würde nicht mehr...
Also um der goldenen Zeiten willen sage ich einfach mal Dieter Hoeneß, aber ja. Also wir reden von Manager oder reden wir von, zählt Kai Bernstein?
Wir haben den Lieblingspräsident aller Zeiten.
Ja, dann nehmen wir doch da Kai Bernstein, bitte.
Und dann die letzte Frage, Lieblingspodcast.
Lieblingspodcast, so generell oder Fußball?
Ist dir überlassen.
Fällt mir jetzt nicht ein, dass der eine Lieblingspodcast, den gibt es bei mir tatsächlich gar nicht, weil ich sehr, sehr viel Podcasts höre. Und quer durch die Bank, querbeet, komplett.
Du hörst viel Podcasts?
Ja,
Ich höre gar nicht so viel Podcast, ja, obwohl ich selber einen mache, weil ich die Zeit irgendwie gar nicht richtig dafür
ich
habe.
Ich brauche oft sehr lange, um einen fertig zu hören, weil ich meist zum Einschlafen höre. Und wenn er gut ist und die Stimme mich so langsam in den Schlaf wiegt, dann bin ich auch schnell am Pennen.
So geht's mir mit den drei Fragezeichen. Also keine Folge schaffe ich jemals. Ja,
das waren die unmöglich. 22 schnellen Hertha-Fragen. Und jetzt kommen wir.
Genau, jetzt kommen wir zum Punkt Jury und Hertha BSC. Die ersten 22 Fragen rund um Hertha hast du ja schon beantwortet. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail. Du hast hier die Frage beantwortet mit, seit wann du Herthaner bist, 90, 91?
Ja, beziehungsweise da war ich zum ersten Mal im Stadion, da hat es dann auch lang gedauert, da mich eben niemand mitgenommen hat familiär und ich auch damals keine Freunde hatte, die zu Hertha gegangen sind. Aber da war ich das erste Mal im Stadion.
Genau, und du hast gesagt, ich hatte jemanden mitgenommen, familiär, das war wer?
Nämlich hat damals mein Vater mitgenommen und die Geschichte ist eigentlich so, dass man sagen muss, dass mein Vater also überhaupt kein Fußball und vor allem auch kein Hertha-Freund war.
Warum? Glaube,
ja, also Fußball halt einfach generell nicht, war nicht sein Ding. Massen, gröhlende Leute, besoffen. Ich glaube, all die Vorteile oder was heißt Vorteile, all die Klischees, die man so im Kopf hat und die ja teilweise auch stimmen, teilweise nicht. Ja.
Und warum geht er dann mit dir zum Fußball und da zu Hertha?
Das ist eben die entscheidende Sache. Also zu Hertha hatte er damals natürlich ein gespaltenes Verhältnis, weil man glaube ich schon sagen kann, dass 90, 91 bei Hertha auch noch ein Klientel im Stadion war, mit dem man sich als Kreuzberger nicht so gut verstanden hat.
Oh ja, da waren noch Rechte und
da war noch deutlich mehr los auf jeden Fall in diese Richtung. Und mein Vater hat aber mit mir, ich war damals 6, 7 dann, hat er eine Tour gemacht durch Berlin über mehrere Tage, Wochen auch verteilt, wo er mit mir so Dinge angeschaut hat, von denen er dachte, die müsste man mal gesehen haben. Also wir sind zum Beispiel in eine Kirche, in eine Synagoge, in eine Moschee, in verschiedene Museen und so.
Ja, voll cool eigentlich.
Und ja, ich finde das auch nach wie vor eine mega Idee.
Auch mal zu Hertha.
Und zu Hertha. Und ich muss gestehen, dass das, wovor er vollkommen zu Recht ja auch eine gewisse Skepsis hatte, ja, dieses Massen in diesem geschichtsbelasteten Stadion, die zusammen grölen, dass mich das aber doch ziemlich schnell auf eine spezielle Art begeistert hat, die natürlich nicht dem entsprach, was er sich da so vorstellt, aber dass ich ziemlich schnell gemerkt habe, so, das gefällt mir.
Das war dann welches Spiel? Kannst du dich
daran
erinnern?
Das war Hertha gegen Rostock, 90, 91 irgendwas.
Aber das hat jetzt nichts mit deinem Zweitverein zu tun, das Spiel?
Doch, es war schon, dass ich dann da einfach Hertha und Rostock so halt gesehen habe live. Und wenn man das so früh in dem Alter, glaube ich, mal live sieht, dann ist es einfach so ein prägendes Ding, dass man sofort so ist, so, ah ja, die kenne ich. Also ich krieg's jetzt auch wieder mit bei Kindern von Freunden oder so, die alle irgendwie aus dem Kindergarten halt HOE, Hertha BSC brüllen, weil wenn irgendwer im Trikot kommt, dann ist das halt plötzlich der Verein, der dich prägt. Und wenn du Glück hast, dann bleibt es auch den Rest des Lebens so. Ja,
ja, und dann war es ja auch noch so, dass gerade die Wende war. Das müsste ja die erste Saison eigentlich gewesen sein.
Ja, das war ganz kurz.
War Rostock gleich in der Bundesliga? War das so?
War gleich Zusammenschluss. Es muss 91. Ich habe das mal irgendwann vor 3, 4 Jahren, weil ich es auch mal wissen wollte. Und es gab auf jeden Fall direkt nach der Wende dann ein Spiel, als eben nach 90 dann auch die Zusammenlegung war und dann gab es ein Hertha-Rostock-Spiel.
Ja, aber das muss ja, war das Bundesliga, das muss ja zweite Liga gewesen sein, weil da war die zweite Liga noch geteilt. Die haben ja die ehemaligen, also DDR-Vereine zusammengetan, dann wurde die zweite Bundesliga Nord und Süd geteilt.
Verstehe.
Ob das jetzt genau da reingefallen ist oder ob es ein Testspiel war, wer weiß es.
Ja. Aber ja, also ich behaupte, dass da der Grundstein gelegt wurde für meine Begeisterung. Daher auch mit viel Freude trage ich nach wie vor den Danke-Papa-Schal, auch wenn seine Absicht natürlich überhaupt nicht war, dass ich da meine Freizeit verbringe. Aber
ja, aber ansonsten würden wir hier nicht sitzen und über Hertha sprechen.
Wir sitzen.
Danke, Papa. Was gab es denn im Verlauf dann noch so für in den ersten Jahren, in deinen jungen Jahren, für Erinnerungen oder an Situationen, Tore oder so, wo du dich erinnerst? Wie oft warst du da denn?
Also gar nicht so oft. Ich weiß, dass natürlich komplett mir im Gedächtnis geblieben ist, wie wahrscheinlich uns allen hier, weil es auch noch mein Geburtstag war. Es war nämlich der 23. November, war das Nebelspiel gegen Barcelona. Da war ich auf jeden Fall, habe nichts gesehen, logischerweise, wie die meisten. Aber ja, es gibt so eine Historie von bedeutenden Spielen an meinem Geburtstag. Bilbao zum Beispiel auswärts.
Warst du in Bilbao?
Ich war in Bilbao.
Ich war auch in Bilbao.
Ich war in Bilbao und hab
erste
in Bilbao.
Erste Halbzeit, geil und Party und weiß ich was. Zu steil, nah, laut, da wollen sie auch das Stadion so wie in Bilbao
Stadion
bauen
soll
und so.
Aufgebaut werden.
Und dann zweite Halbzeit wieder so.
Ja, aber also das Gefühl war irgendwie so, ey, Hauptsache mal irgendwie auswärts fahren und international.
Europäisch,
genau. Die Leute waren super nett vor Ort, alle hatte ich das Gefühl.
Die Wie sagt man?
Bilbaoana? Ich weiß es nicht.
Bilbaoanesen?
Ich weiß es nicht.
Also ich war nicht in Bilbao, aber jeder, der da war, sagt, dass es irgendwie ein prägendes Erlebnis war.
Ja, ja, es war auch mein Geburtstag und also eventuell, ganz eventuell, haben wir den Abend davor mit Kuchno das ein oder andere Bier getrunken.
Hm.
Und als er erfahren hat, dass ich morgen Geburtstag habe, hat er dann gefragt, wer aktuell mein Lieblingsspieler ist. Und das war Salomon Kalou. Und nach dem Spiel habe ich dann das getragene Trikot bekommen von
Kalou. Hast du?
Ach, großartig. Er wurde allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht eingewechselt. Das heißt, ich habe das Trikot, was er getragen hat, auf der Bank und beim Warmmachen.
Gut, aber das hast du heute noch hoffentlich.
Das habe ich heute noch, klar.
An der Wand hängen oder irgendwo im Keller
verschwunden? Das habe ich in meinem, ich habe so ein, wie sagt man, so ein Aufhänger, ne, wo die ganzen
kleinen Garderobe
hängen. So eine Garderobe, ja. Aber halt so eine längliche. Da hängen die alle dran. Ich habe tatsächlich überlegt, nachdem Rese jetzt verlängert hat, weil ich mal gehört habe, dass er sehr offen ist für Trikottäusche. Habe ich mal überlegt, ob ich Rese vielleicht das Trikot anbiete gegen ein getragenes Rese-Trikot nach dem Spiel. Aber dann...
Also,
ganz oft wieder so, vielleicht sollte ich das Kalou-Trikot behalten.
Ich denke auch.
Das musst du sagen. Aber hallo lieber Fabi, wenn du ein gutes Tauschobjekt suchst, da gibt es etwas auf dem Markt.
Schauen wir mal.
Genau, hast du Tore noch in irgendein spezielles Tor oder irgendein, ja, wirklich ein Moment, der...
Also ein Moment, der jetzt gar nicht so lange her ist, ist glaube ich das Torunariga-Tor zum 4-4, war das?
Dresden.
Das war ein Moment im Block, wo, glaube ich, wirklich dann komplett Feierabend
Explosion,
war.
Explosion, oder?
Ja. Das sind alles dann natürlich so eher neuere Erinnerungen. Ja, natürlich der 2-1-Sieg zu Voronin-Zeiten gegen Bayern und so, aber da erinnere ich mich gar nicht so speziell an die Tore. Tore weiß ich wirklich, dieses Torunariga-Ding. Relegation war ich in Hamburg im Block. Und diese beiden Tore, die werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen.
Das emotional, war, ne?
Ja.
Wahnsinn. In
also
Hamburg.
Sowas Emotionales habe ich davor und danach im Hertha-Blog nicht gesehen.
Ey,
trotz einiger Sachen, die ich gesehen
habe. Wir haben, habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, wir haben ja nichts mehr erwartet. Wir sind ja dahin gefahren mit einer, jetzt kriegen wir ja auch noch aufs Maul.
Ja.
Und dann gehen wir runter und so. Und dann spielen die auf einmal wie ausgewechselt und ihr windet. Also, das war tatsächlich das Größte, was ich in meinem Hertha-Leben je erreicht habe.
Ja.
Es geht also in diesem Fanleben. Keine Meisterschaft, kein Pokal, kein irgendwas, sondern die Relegation, obwohl wir eigentlich schon gefühlt weg waren vom Fenster, doch noch die Klasse gehalten. Haben wir gefeiert. Boah.
Gut, ich meine, der Wiederaufstieg war natürlich auch schön als Meister und so. Ne?
Das war schön, aber das war,
das war
wie ein Finale, ein Finalspiel. Das andere ist über so eine Saison und das ist so ein, irgendwann steigt man auf am 28. Spieltag oder so. Da kommen wir später zu, ob wir das dieses Jahr auch wieder erleben. Aber es gibt ja nicht nur die schönen Momente.
Genau, es gibt natürlich auch genau das Gegenteil. Klar, die Euphorie ist bei solchen Spielen immer da. Also jetzt auch Hamburg, DFB-Pokal, unfassbar. Zweimal in der Verlängerung noch den Ausgleich geschossen. Es gibt aber auch die enttäuschenden Momente. Da sind wir, glaube ich, alle irgendwie geprägt bei Hertha BSC in den letzten Jahren.
Ja.
Gibt es da besonders irgendwie, was dir total auf die Nieren gegangen
Top
ist?
Top 10 von 10 nach...
Top 10, ich weiß nicht. Also was mir immer so als absoluter Tiefpunkt, aber das hat gar nicht so sehr jetzt mit Hertha zu tun gehabt, wobei es war auch spielerisch natürlich ein absolut, also ich glaube, wir haben 6-0 verloren oder so, aber das war während Corona so ein Spiel, wo irgendwie nur 5000 Leute zugelassen wurden, die Tickets wurden ausgelost, ich habe irgendwie eins bekommen und dann saß man da mit so 5000 Leuten im Winter.
Mit immer vier Plätzen Abstand und
dann
zwei nebeneinander
Abstand,
sitzen,
genau.
Aber dann wieder vier Plätze Abstand und so,
mit,
ich war auch
mit
da.
Mit meinem Kumpel Carlo saßen wir und es war irgendwie, glaube ich, ein 6-1, ein 6-0, ein 5-0 gegen Leipzig. Und es war einfach so.
Es gab ja mehrere 5- und 6-0er gegen Leipzig.
Ja, aber das mit 5000 Leuten im ganzen Stadion oder wie viel es waren, das war schon so ein Moment, wo ich mein Hobby oder meine Leidenschaft so ein bisschen hinterfragt habe.
Frage gestellt ist, ja.
Wo ich so dachte, warum genau machst du das eigentlich? Aber dann gibt es ja wieder die Momente.
Genau, da merkt man erstmal, wofür man es dann eigentlich macht, wenn das Stadion voll ist, ne? Und wenn man in seinem Block ist und mit den Freunden.
Und ich meine, immer gewinnen kann jeder, ja.
Welche Rolle spielt die alte Dame in deinem Alltag eigentlich?
Schon eine große, weil ich natürlich viel lese, mich viel beschäftige, mir irgendwie alles reinziehe, was es so an Formaten und Streams und ja, TM-Foren und so weiter gibt. Würde schon sagen, eine größere Rolle, aber es ist für mich auch wirklich Abschalten. Also auch wenn es dann manchmal wehtut oder so, ist es für mich so total losgelöst von meinem beruflichen oder privaten Leben.
Und wenn du da so eine, sag mal, ein Negativerlebnis hast, wie kommst du da raus? Sprichst du mit Leuten drüber oder verarbeitest du es selber? Oder auch in den Foren, wie du sagst?
Ja, also es ist viel besser geworden, ehrlicherweise, als früher. Was wirklich damit zu tun hat, dass meine Frau mir da ins Gewissen geredet hat, ja, und gesagt hat, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass dann das Wochenende gelaufen ist, so mäßig. Und auch gar keine Vorhaltung gemacht hat, sondern so, also vielleicht denkst du mal darüber nach, dass du so, dass dein Sonntag, dass du irgendwie schlecht gelaunt bist, weil die verloren haben.
Aber es ist, glaube ich, bei uns allen so. Es gibt ja gerade diesen Clip, den Hertha rausgebracht hat, mit dem Song von Fabi von Wachsmann, wo wir irgendwie total niedergeschlagen sind. Am Samstag, am Sonntag immer noch, am Montag hinterfragst du alles, was irgendwie mit Hertha zu tun hat. Und dann geht's die Woche hoch und am Freitag bist du schon wieder völlig dabei.
Was schön aber ist ja auch, dass genau wie es auch jetzt in der Sommerpause ist, dass man ja ab Montag dann schon wieder sich irgendwie zusammenschustert, warum man jetzt doch gegen den Tabellenersten gewinnen wird am Samstag oder so.
Na klar.
Du, sag mal, Werte und Hertha BSC ist ja für mich auch immer so ein Thema. Welche Werte verbindest du mit Hertha?
Ach, erstmal fand ich die Zeit total angenehm und es hat für mich ganz viel verändert, als die Boateng-Brüder und De Jager und so da waren und man irgendwie gemerkt hat, dass so sich ein Publikum im Stadion widerspiegelt, was du eben auch in der Stadt findest. Was es vorher, glaube ich, nicht so gab. Also da war schon der Anteil an migrantischen Fans war sehr gering. Und da gab es diese Zeit während De Jager, Boateng, auch Baştürk vorher schon und so, wo man so gemerkt hat, hier verändert sich was. Für mich sollte Hertha die Werte vertreten, die auch in Berlin größtenteils gelebt werden. Und das ist irgendwie ein Miteinander.
Multikulti.
Ein multikulturelles Miteinander, in dem man aufeinander achtet, in dem man irgendwie gut miteinander umgeht.
Da hast du ja dann den Start mit Hertha gegen Rostock mit deinem Papa. War nicht so der beste Start. Also du würdest schon sagen, dass da die Entwicklung sehr positiv ist und gerade was jetzt alles passiert. Und
ich finde die Entwicklung super. Ich habe heute natürlich wieder, ich glaube heute erst wurde ein Foto gepostet mit einer Regenbogenflagge und dann hast du da halt deine 20 Spezialisten in den Kommentaren, die sagen, ja, warum werde ich denn damit belästigt, dass Männer Männer lieben, können die ja privat machen. Und dann gehe ich einmal auf den Account von irgendeinem Typen, dann sind da 20 Fotos, wie er seine Freundin küsst. Und dann denke ich mir so, naja, warum belästigst du mich damit, dass du eine Ehefrau hast? Das ist doch Quatsch. Also lass doch die Leute einfach. Und gerade, dass es so eine Kommentare gibt, zeigt ja auch, dass es immer noch nötig ist, da irgendwie den Leuten zu sagen, ey, ihr seid willkommen hier. Und ich meine, gerade beim Thema Fußball, ja, wo man vielleicht wirklich in einer Stadt wie Berlin sagen kann, dass es größtenteils akzeptiert und vollkommen normal und in Ordnung ist, ist ja natürlich beim Fußball nochmal eine ganz andere Nummer. Also wir haben nach wie vor keinen geouteten Fußballer, der aktiv ist. Und das hat ja Gründe. Es gibt ja Gründe, warum sich Fußballer nicht trauen, das zu machen.
Wenn wir über Werte sprechen, wir sitzen ja hier in den Hallen von Kai Bernstein. Findest du, dass sich in der Zeit was verändert hat und dass es jetzt noch nachhallt oder dass der Weg gut fortgesetzt wird?
Also für mich, für all meine Freunde, für all die Leute, mit denen ich ins Stadion gehe, war Bernstein so eine positive Zäsur. War auch, also ich bin tatsächlich erst Mitglied geworden, ein paar Wochen vor der Wahl, weil für mich klar war, ich will den wählen und ich finde das mega spannend. Und dieser Moment bei der Wahl, ne, als verkündet wurde, ich war da und das ist tatsächlich vielleicht eines meiner Hertha-Highlights, ja, die mit jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, sondern dieser Moment da zu sitzen und diese Freude von den Leuten und dieses wirklich so, boah, das kann was verändern. Und endlich ist diese gefühlte oder nicht gefühlte Klüngelei, CDU, Lars Windhorst-Geschichte, irgendwie mal so ein bisschen wird da so ein Riegel vorgeschoben vielleicht. Das war schon ein gutes Gefühl.
Wir haben uns den Fußball zurückgeholt. Ich habe dieses Video aufgenommen damals, wie alle aufgesprungen sind und dann Hertha BSC heißt unser Verein, Hertha BSC wird es immer sein, gesungen wurde und so weiter. Also das war
wirklich Gänsehaut. Ich gucke mir das mindestens so ein, zwei Mal im Jahr an.
Ich auch immer wieder.
Ich habe das auf dem Handy und manchmal denke ich dran und dann gucke ich es mir an. Ja.
Es war grandios und es war wirklich so eine quasi spirituelle, religiöse Geschichte. Welche Richtung gehen wir jetzt? Ja,
und man muss auch sagen, das hat deutschlandweit, ist das, glaube ich, der größte irgendwie Gewinn, also der größte Imagegewinn, den Hertha seit Ewigkeiten hatte. Also da kannst du hunderttausende bezahlte Werbeagenturen dir ranholen. die Bernstein-Geschichte hat so vielen Leuten, die vorher uns vielleicht wirklich richtig scheiße fanden, irgendwie gezeigt, boah, aber die haben da was bewegt.
Und teilweise muss man auch sagen, die haben uns halt auch zu Recht scheiße gefunden.
Ja.
Also auch der Windhorst-Einstieg, das brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir, glaube ich, alle, dass es nicht das Glanzstück der Geschichte war.
Kommen wir in die Zukunft. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung des Vereins? Welche hast du Hoffnungen, Erwartungen, wo sich das, also gar nicht mal unbedingt spielerisch, sondern Vereins?
Ja, also wenn es gar nicht ums Sportliche geht, dann ist es so ein bisschen eine Zeit, glaube ich, in der aber dann doch das Sportliche eben entscheiden wird, ob der Weg weitergegangen werden kann. Weil ich glaube, wenn das Sportliche sich jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren nicht zum Positiven entwickelt, dann sehe ich die Gefahr, dass da ganz schnell auch wieder Leute nach oben kommen, die vielleicht weniger den Verein in den Vordergrund stellen würden oder denen es mehr um Geschäft, um Business, um andere Themen geht. Wobei natürlich Business immer auch, ich meine, wir müssen nicht drumherum reden, dass Hertha halt nun mal ein Millionenkonzern ist und da geht es auch um Business immer.
Richtig.
Ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, dass der Weg an sich, man hat glaube ich immer Sachen zu kritisieren und so, aber an sich ist der Weg schon ganz gut, der gerade eingeschlagen wird und der fortgeführt wird, sagen wir besser.
Das hören wir ganz oft, das kriege ich auch im Umfeld mit, also eigentlich ist es, sagen wir, noch positiv, ja. Ich würde sagen, das ist auch die perfekte Zeit, jetzt ins Aktuelle zu gehen und zwar die Saisonvorbereitung und unser großes Thema, die nächste Woche, diesen Freitag spielen wir in Gelsenkirchen, Saisoneröffnung und haben gleich einen guten Gegner auswärts. Es geht halt los mit der neuen Saison und habt ihr die Saisonvorbereitung so ein bisschen verfolgt, was da so passiert? Trainingslager, Transfers, Verletzungen und so weiter. Wie seht ihr das? Also global erstmal.
Ja gut, man kann ja immer viel Positives oder Negatives sehen. Ich weiß ja gar nicht, welcher Trainer es gesagt hat, aber entscheidend ist es auf dem Platz. Ich sehe es allerdings relativ gut und habe auch richtig Bock und sehe es auch sehr positiv, wie die Mannschaft sich gefunden hat erstmal, also wenn man so die Stimmung sieht untereinander, das ist glaube ich
vielleicht ausschlaggebend. Gehen wir einmal erstmal in den Rückblick, wenn du sagst, die Mannschaft sich gefunden hat, wir kommen ja aus der Saison. Wie habt ihr diese Saison gesehen jetzt zum Ende? So, lass uns darüber 3, 4 Minuten mal reden, wie wir aus der Saison rausgekommen sind, mit welchen Erwartungen wir damals reingegangen sind und wo wir eigentlich rausgekommen sind. Bringt uns das in eine Situation jetzt zu sagen, wir wollen um Aufstieg spielen?
Also ich glaube, dass der Schluss der Saison mit Leitl natürlich zum Glück auch, also zum Glück für die Verantwortlichen und zum Glück auch für unseren Seelenzustand, ja, für unsere Laune so ein bisschen darüber hinweggetäuscht hat, wie viel dann doch schiefgegangen ist in der Saison davor, ja. Also natürlich, glaube ich, kann man zufrieden sein mit dem, was Leitl da erreicht hat und alle sehen, dass es irgendwie dann doch ein Riesenfortschritt war im Gegensatz zu Fjell, gar nicht, weil er der bessere oder weil Fjell ein schlechter Trainer war, glaube ich, sondern weil Leitl da anscheinend im richtigen Moment die richtigen Worte gefunden hat oder wie auch immer, ja.
Er hat zumindest stabilisiert. Ich meine, wenn wir uns die Statistik, 11. Platz, 12 Siege, aber vor allen Dingen zu Hause hatten wir nur 4 Heimsiege. 4. So, 8 Unentschieden, 8 Niederlagen, 20 zu 24 Tore. Und ich habe mir hier noch ein bisschen was aufgeschrieben, was ich irgendwie rese, 11 Tore.
Ja.
Hätte der die ganze Saison gespielt, Wahnsinn. Sagen ja einige, hätten wir vielleicht doch weiter oben mitgespielt.
Ich bin mir relativ sicher, weil...
Scherhand und Flo haben jeweils 6 Tore geschossen, beide sind weg. Also wenn wir gleich in die nächste Saison gehen, ist das schon eine Hypothek. Die Vorlagen, Kenny 8 und Scherhand 6, die sind alle weg. Und das lief ja letztes Jahr schon nicht so richtig Bombe und die haben wir jetzt schon mal verloren. Macht das traurig? Macht das Hoffnung?
Naja, also wenn man sich die Statistiken jetzt anguckt, dann hinterlassen die natürlich schon eine Riesenlücke, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so bewusst von den Zahlen war mir das gar nicht, dass da so viele Tore und Vorlagen sind, also so viele Scorerpunkte, den Verein verlassen haben.
Kommen wir doch zu den Transfers, wie wir jetzt dazugeholt haben. Können die das auffangen? Vielleicht müssen wir darüber reden.
Ja, also weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt so schnell schon hin wollen. Ich wollte nur einen Punkt noch zur letzten Saison ergänzen. Ich glaube, wir sind alle euphorisch reingegangen in die Saison, genauso wie jetzt. Also ich meine, ich glaube, wir hatten den zweit- oder drittstärksten Kader auf dem Papier, also vom Marktwert her. Dass es dann so bescheiden gelaufen ist, ich glaube, es sind so viele Faktoren, unter anderem auch, dass wir keinen Plan B hatten nach Fabis Verletzung. Das konntest du nicht kompensieren.
Ja. Und ich meine, ich glaube, der Berliner und der Hertha-Fan neigt dazu, sehr schnell, also nicht sehr schnell, aber dann doch auch sehr viel zu meckern. Und genauso lassen wir uns halt total schnell begeistern.
Also ja, wir sind Berliner.
Halt,
also.
Ja, das ist halt, also ich glaube, man kann im Nachhinein sagen, dass man irgendwie ahnen konnte, dass die Geschichte mit Fjell vielleicht nicht die beste Idee aller Zeiten war. Das ist irgendwie, haben die Statistiken und die Stationen davor jetzt nicht dafür gesprochen, dass der Typ jetzt mehr aus einer Mannschaft macht, als da ist. Und schwierig natürlich, im Nachhinein weiß man es immer besser, aber ich war dann doch froh, als es vorbei war.
Ja, auch ein bisschen spät, aber ja, dann war man trotzdem nochmal froh.
Haben wir lange festgehalten dran, genau. Aber haben wir zumindest vielleicht so ein bisschen Umschwung geschafft in der Vereinsdenke? Also sprich, Schulden, die wir abbauen müssen, und sind wir da zumindest irgendwie einen Schritt weitergekommen? Was meint ihr? Also diese Bond-Geschichte ist ja in trockenen Tüchern. Also wir haben die Lizenz bekommen, das war ja das große Problem sozusagen. Glaubt ihr, da sind wir jetzt auf einem vernünftigen Weg?
Also was die Finanzen angeht, ich glaube, wir haben jetzt einen Transferüberschuss von, lass mich lügen, 10, 11 Millionen, irgendwie sowas in dem Dreh, ich weiß es nicht ganz genau.
Das, noch ohne Dodi.
Ja, ohne Dodi, der eventuell noch dazukommt. Das zeigt ja schon mal, dass relativ seriös gewirtschaftet wird aktuell. Ich glaube auch, dass ein Abgang, so will ich es einfach mal bezeichnen, von Tom Herrich, von Zecke, der richtige Weg waren am Ende. Ja, und wenn man diesen Weg konsequent weitergeht, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Berliner Weg, der immer ausgesprochen wird, dass es nicht eine rosige Zukunft ist, aber dass wir zumindest in ein Fahrwasser kommen, wo man vernünftig arbeiten kann und ruhig arbeiten kann.
Lass mich kurz bei Herrich und Zecke, wie geräuschlos das letztlich über die Bühne gegangen ist. Also die werden Abfindung gekriegt haben, da hat keiner groß drüber geredet, deswegen sind die auch alle ruhig und so weiter, alles so. Aber es ist letztlich für uns und Hertha BSC selten eigentlich, dass so wichtige Personen im Verein geräuschlos den Verein verlassen. Also von daher finde ich, macht das Präsidium, wo ja auch einige sagen, oh, die haben ja keine Ahnung und die kommen ja nicht auf den Fußballbereich und so weiter, machen eigentlich erstmal eine gute Arbeit, oder? Wie seht ihr das?
Ja, also ich hab die Zecke-Sache und so, das, es gab ja dann schon noch so ein paar Kommentare im Nachhinein, die ich nicht ganz verstanden habe. Zum Beispiel, als Weber meinte auf die Frage, ob man den Zecke in Zukunft im Stadion sehen wird, hat er mal gesagt, nee, das glaube ich jetzt eher nicht, mit so einem Lächeln. Und das habe ich bis heute nicht ganz verstanden, warum Zecke jetzt nicht mehr ins Stadion kommen sollte. Ich glaube, da sind schon noch Sachen, von denen wir nichts wissen oder die zumindest nicht in der Presse breitgetreten werden. Aber das ist ja schon mal ein Riesenfortschritt, dass sie eben nicht in der Presse breitgetreten werden.
Richtig. Apropos Presse, lass uns wirklich zu den Transfers kommen, oder?
Ja, legen wir
los. Wir gehen ja immer groß in der Presse los. Was denkt ihr, sind die wichtigsten 1, 2, 3 Transfers, die wir gemacht haben, Zugänge?
Also, wen haben wir denn?
Ich kann die Liste einmal komplett durch. Soll ich mal schnell?
Ja, also ich habe natürlich ein paar Lieblinge, aber die wichtigsten ist dann wieder was anderes.
Ja, also wird sich ja zeigen eigentlich.
In der Liste, in der Reihenfolge, die jetzt hier steht, haben wir Kovnacki, der als Leihspieler aus Bremen kommt. Wir haben zurück den Kelian Nzona.
Mhm. Noch?
Noch. Hier steht auch als Rückkehrer Rochel. Wir haben Sebastian Gröning, richtig ausgesprochen.
Mhm.
Paul Seguin, Maurice Krattenmacher und Julian Eichberger. Das sind die, die hier als Neuzugänge stehen.
Mhm. Ja, dann haben wir noch Leon Jensen und Niklas Kolbe, die auf der Liste fehlen.
Timo Hoffmann.
Tim Hoffmann ist auch zurückgekommen.
Tim Hoffmann, Robert Quasikroch, ja, die stehen hier auch noch, Entschuldigung.
Ja. Genau, ja, ist ja kein Problem.
Also was mich erstmal total an diesen Transfers begeistert, ist, dass man eigentlich bei keinem Spieler das Gefühl hat, wie man es in der Vergangenheit oft hatte, ist so eine totale Wundertüte. Also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie speziell raus, aber zum Beispiel so ein Thorsteinsson, so du weißt ja nichts über den. Der kommt, der hat noch nie hier gespielt, ja. Und dann guckst du den halt ein paar Mal an und denkst so, naja, weiß ich jetzt nicht. Ja,
vorher guckt man auch die YouTube-Videos, so dieses
Best-of. Ja, genau,
und denkst, Best-of, also, die sind über Jahre unschlagbar.
Megatyp, der hat alles schon gehört. Und dann guckst du es an. Ich meine, jetzt war er wieder super in der Vorbereitung. Ich will den gar nicht jetzt rauspicken oder schlecht reden. Aber ich glaube, dass wir schon Transfers getätigt haben und es ist ja auch kommuniziert worden, wo man halt weiß, es sind Leute, die wissen, wo sie spielen, die wissen, in welcher Liga sie spielen und die haben auch schon gezeigt, dass sie das mehr oder weniger gut hinkriegen.
Ja, und ich denke auch, dass man versucht hat, was man hoffentlich dann auch geschafft hat am Ende, punktuell zu verstärken. Also eine fehlende Größe zum Beispiel, ja, also Kopfballspiel in der Abwehr. Ich denke, Niklas Kolbe hat es gezeigt bei Ulm.
Ich bin auch Fan.
Der kann das, ja, großartig. Du hast aber gefragt, so die Top Transfers, ne? Also kommen wir vielleicht da später nochmal zu, aber ich habe mir jetzt das Spiel gegen Motherwell angeguckt und ein Krattenmacher hat eine Ballmitnahme und eine Ballbehandlung, das ist vom anderen Stern schon fast.
Ja.
Mit dem werden wir ganz viel Spaß haben. Ich glaube, in den ersten Testspielen hat er mit Fabi super gut harmoniert. Ob das so bleiben wird, werden wir sehen. Aus meiner Sicht kannst du da gar nichts falsch machen bei der Leihe. Ja, der hat Bock, der will.
Ich bin wirklich gespannt, ob er es dann auch im Spielbetrieb, im täglichen so hinkriegt, weil es da Testspiel ist Testspiel, aber was man da gesehen hat, da, und ich glaube, da freut sich halt auch Fabi Rehse mega, dass er da einen hat.
Mit dem er spielen kann.
Mit dem er spielen kann, ne? Und wo er nicht, jetzt auch nicht wieder irgendwen rauspicken, aber wo er nicht irgendwen hinter sich hat, der halt super kämpfen kann, aber den Zuckerpass spielt er ihm jetzt nicht, ja.
Also die zwei Sachen, einmal, dass er einen Abnehmer hat, wie im ersten Jahr Tabakovic und so weiter, das ist so eine Sache, die ein Rehse braucht, aber auch, dass andere Spieler für Rehse Räume schaffen, weil man nicht alle deckt nur noch Rehse, sondern man muss vielleicht ein, zwei Spieler decken oder drei, ja, und dann hat ein Rehse automatisch auch mehr Freiräume.
Und eventuell bleibt da ja auch Stürmer direkt jetzt wieder, ja, also ich glaube, wird schwer, ihn jetzt davon zu überzeugen, sich wieder auf den linken Flügel zurückzubegeben.
Ja, also das mit dem Abnehmer wie Tabakovic, also alle trauern ihm noch nach. Aber ich glaube auch, dass nur dieses Duo so funktioniert hat. Hätten wir ihn Rehse nicht gehabt oder Fabi nicht gehabt, dann hätte Tabakovic auch keine, weiß ich gar nicht, wie viel war,
das 24 Tore gemacht. War auch so eine kleine Taktikrevolution bei der Hertha. Also wir haben ja immer eigentlich in den letzten, weiß ich nicht, zig Jahren immer mit einem großgewachsenen Mittelstürmer in der Mitte irgendwie, wie hießen sie alle, Rob Frend und Schieber.
Es gab
und,
mal so einen Michael Preetz und, auch.
Ja, aber genau. Das, weiß.
Und da haben wir immer mit ihnen so und dann irgendwie kamen kaum Flanken oder so. Aber jetzt spielen wir, ich glaube, irgendwie das erste Mal so gefühlt, jedenfalls seit Voronin Pantelic, mit so zwei Stürmern, die sich vielleicht auch ergänzen.
Ja, ja, ich glaube, also sagen wir jetzt mal, dass Kownacki und Rehse Stürmer spielen oder so, dann hast du mit Gröning, glaube ich, auch noch einen mega Ersatz, wenn wirklich noch Berisha kommt oder so. Ich mache mir generell, also ehrlicherweise, so um es mal allgemein zu sprechen, gar nicht so viel Sorgen, auch was den Maser-Verlust betrifft, weil ich glaube, Mittelfeld mega, ja. Also ich mache mir da irgendwie gerade, klar ist noch so diese Vorbereitung, diese Euphoriephase. Aber ich mache mir da ganz wenig Sorgen. Ich glaube, der größte Verlust, der bisher nicht aufgefangen wurde, ist Kenny.
Ja.
Und da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich auch nicht ganz verstehe, woher diese Begeisterungsstürme vor ein paar Wochen noch kamen für Altschberger, der ein super Typ ist, bestimmt so ein toller Spieler, aber dann doch noch einfach braucht, glaube ich. Und da habe ich nicht ganz verstanden, warum er so als jetzt die Lösung da präsentiert
der
wurde.
Der ist auf der rechten Seite.
Ja.
Ich glaube, der hat eine ganz gute Saison gespielt. Muss ich jetzt hier in der zweiten Liga natürlich nochmal beweisen. In der Vorbereitung Licht und Schatten dabei gewesen bei den Testspielen. Ich hoffe einfach, dass er in diese Rolle reinwächst. Ja, und dass er da den nächsten Schritt geht. Wäre super für uns, wäre super für ihn. Vom Typ her passt er perfekt ins Team.
Okay. Ja. Na, da weiß ich nichts drüber.
Gehen wir mal weiter zu den Abgängen. Die sind ja auch, hatten wir vorhin schon mal, die Tore, die da auch weggehen und vorlagen. Also Florian Niederlechner, dem wünsche ich auch alles Gute beim TSV 1860. Das ist ein Verein und dass er da zurückgeht, oder? Also
da muss ich ganz ehrlich sagen, als wir den damals verpflichtet haben, ne, da hätte ich niemals gedacht, dass es so ein geiler Typ ist.
Mhm.
Ja, und dass der auch
geiler Typ, aber leistungstechnisch, er hat ein paar schöne Tore geschossen, aber war jetzt auch, dass er weg ist, ist okay, alles Gute in München.
Nur das Beste. Er ist ja sogar zum Trainingslager gekommen.
Ja, stimmt. Der war
er hat die Mannschaft gekommen. Er hat die Verabschiedung in der Ostkurve als Typ wirklich, ich glaube auch vielleicht fürs Team, wirklich der größte Verlust als Typ. So, ja.
Ich fand ihn als Spieler schon auch gut, ne? So ist es nicht. Ich glaube, man hatte so ein bisschen das Gefühl, man hat ihn halt so als Erstligaspieler gesehen und dachte dann, wenn so jemand in die zweite kommt, dann zerballert der jetzt hier alles.
Was bei ihm auch noch krass,
klassische Hertha-Euphorie wieder.
Was bei ihm auch noch krass war, ist, dass er ja als erster gleich gesagt hat, er bleibt. Also er hat den Abstieg mit zu verantworten und deswegen bleibt er und da hat er versucht, ein Zeichen zu setzen. Also als Type wirklich mega. Ja, so. Kommen wir zu den weiteren, der Richard Hand.
Ja, tut mir irgendwie nicht so leid. Weiß ich auch nicht warum. Also ist vielleicht auch so ein Fall, dem man sehr oft zu Unrecht so eine gewisse Mentalität oder so zugesprochen hat. Kann mir vorstellen, dass da auch viel so, ja, ihm eben nicht ganz fair unterstellt wurde. Aber ich glaube, ist ein Spieler, den man auffangen kann.
Hat zwar
oder ein Verlust, den man auffangen kann, sagen wir
es. Also ich finde, dass er eine super Entwicklung genommen hat. Also aus der Not heraus sozusagen hat er da die Rolle übernommen, die Fabi ja, oder die Lücke, die Fabi da aufgerissen hat. Hat er sehr gut gemacht. Und ich glaube, dass es so ein Maxi-Mittelstädt-Ding werden könnte.
Wirklich, ja?
Also jetzt vielleicht nicht Nationalmannschaft allem drum und dran, aber ich glaube, dass der durchaus durchstarten könnte.
Ich wünsche ihm das, aber ja, ehrlich gesagt, ich konnte einfach nicht viel mit ihm anfangen. Ich fand oft Lösungen nicht so richtig clever. Ehrlich gesagt, bei mir hat er als Type verloren sozusagen in dem Moment, wo er den Elfer da gerade mal so reinwurstelt und danach jubelt er, als hätte er irgendwie gerade die Clubwehr gewonnen.
Ja, ja, gerade wenn du sagst, er hat die Lösungen nicht gefunden, jetzt machen wir mal die Parallele zu Maxi Mittelstädt auf, was wir geschimpft haben, dass er immer das Gleiche macht und nichts davon hat funktioniert. Mhm. Vielleicht kommt dahin neuer Wind.
Das, aber ich sag mal noch was sehr Populistisches, was sehr Übertriebenes auch, aber mein Gefühl ist schon, dass diese Spiele, wo Scherhand so aufgedreht hat, war auch so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden. Also er ist dann halt aufgefallen, weil alle anderen einfach wie gelähmt waren. Ja.
Und der Gegner auch dann da mal mehr zugelassen hat und so. Ja, ja.
Ich freue mich mega, wenn der, ne? Ich wünsche dem wirklich, und das meine ich vollkommen ernst, das ist keine Floskel, ich wünsche dem, dass der mega durchstartet.
Er geht zu einem sympathischen Verein, der junge Spieler gut aufbauen kann. Und wenn er es schafft da, cool, Berliner Junge. Wir haben dann noch Luca Wollschläger. Ich mache mal jetzt die Liste schneller. Gustav Christensen und Lukas Michelbrink. Und natürlich der wichtigste Abgang, glaube ich, im Sinne von für die Zukunft ist dann halt Maser. Ich bin da bei dir. Der ist jetzt noch im Entwicklungsstatus so, dass er uns hier nicht eine ganz große Lücke hinterlässt, aber er kann sich in Leverkusen, das hätte auch nicht bei Hertha gekonnt, so entwickeln, dass er vielleicht ein großer wird. Das wird sich zeigen.
Na, ich glaube, eine Lücke wird er schon hinterlassen, eine riesige, ne? Aber ich glaube eben, dass man das durch die Spieler, die wir haben, als Kollektiv auffangen kann. Ja, oder ich hoffe es, sagen wir es so.
Ja.
Ich hoffe es und ich glaube, Maser, also ne, ich liebe den so sehr, ich glaube, der wird es schaffen, dass ich mir halt wieder Erstligaspiele und Leverkusen-Spiele angucke.
Ja, also definitiv.
Falls er spielt.
Ja, wenn ich Leverkusen sehe, also wenn Maser spielt, dann bin ich definitiv der Fan davon. Die Passquote zum Beispiel von Maser war letzte Saison war überdurchschnittlich. Also war ganz,
aber du hattest ganz hattest du noch eine viel krassere Passquote, ja, die dich beeindruckt hat.
Genau, das war Toni Leistner mit einer Passquote von 92,4%. Jetzt kann man sagen, okay, der spielt die Bälle ja immer nur rechts und links.
Aber ist es dann Querpass-Toni, wie Uli Hoeneß gesagt hat?
Das ist wahrscheinlich Querpass-Toni, aber nichtsdestotrotz.
Musste erstmal 92% schaffen. Ich habe es vorhin auch kritisiert und gesagt, genau. Da hat er keinen Risikopass da drin. Ja. Aber erstmal, also man hat es ja, glaube ich, gesehen bei dem einen Auswärtsspiel in Elversberg, wo wir irgendwie nach gefühlt 30 Sekunden 4-0 zurücklagen und dann kam zur zweiten Halbzeit, kam da nicht Toni Leistner rein, war das nicht so? Und dann hatten wir zumindest kein weiteres Tor in der zweiten Halbzeit, glaube ich. Es waren 4-0 und da war durch, oder? War das
also
nicht irgendwie so?
Toni Leistner ist jetzt kein Abgang, kein Zugang, aber können wir ganz kurz sagen, letzte Saison dreimal Spieler des Spiels.
Ja, nee, also ich bin totaler Fan. Also,
Papa Leistner ist...
Und auch eine Type, wenn wir schon Flo verlieren und so weiter, dass also von daher durchaus...
Aber da können wir auch nochmal ganz kurz zurück auf diese Fankultur, die wir haben. Mhm. Also als Toni Leistner verkündet wurde, der kommt,
ja.
die Plakate, ja, und zu Trainingsbeginn wurde er da beschimpft und er soll wieder verschwinden. Mhm. Und jetzt kann man sich...
Naja, für das, was er, lass uns in der Entwicklung kurz bleiben, an dem Status, wo er gekommen ist, für das, was er da vorher irgendwie so als Unioner gesagt und getan und gemacht hat, dass er da eine Ablehnung kriegt oder zumindest nicht hier so ein ganz großes Willkommensbohai, finde ich schon richtig. Ich finde aber umso bemerkenswerter, dass die Herr Tanerinnen und Herr Taner gemerkt haben, okay, nee, der identifiziert sich wirklich mit uns, der ist hier wirklich da, um Herr Taner zu sein und das dann auch so zu akzeptieren. Ich meine, wir haben einen Spieler, der Seguin, der kommt eigentlich doppelt schlecht gewechselt. Ja? Also erst war er bei den Roten und dann war er in Gelsenkirchen.
Entschuldigung.
Und kommt jetzt zu uns. Aber da haben wir ja irgendwie ein cooles Video gespielt mit dem Steigerlied und alle in der Tonhalle waren auf dem Baum. Und von daher ist es vielleicht ein bisschen cooler in Berlin angekommen.
Und dazu muss man sagen, Toni Leistner, wie man ja vielleicht schon im Duo mit Niederlechner auch mitbekommen hat, hat ein Interesse daran zu Schauspielern, falls das der ein oder andere, ich glaube, die waren auch schon bei GZSZ oder so. Und also ich bin ab und zu in Kontakt mit ihm. Wir schreiben manchmal so Kleinigkeiten hin und her auf Instagram und der hat mir auch zum Ende der Dreharbeiten von Asbest gratuliert und ein Trikot geschenkt und so. Und,
wo siehst du ihn? In welcher Rolle siehst du
ihn? Ich spiele mit dem Gedanken, ihn da vielleicht in Zukunft mal einzubauen. Ich glaube, das würde auf offene Ohren stoßen bei ihm.
Aber ich glaube, dass das so ein Paradebeispiel ist. Der kommt hierher, ja, erstmal Ablehnung und dann integriert er sich so unfassbar gut ins Team und er hat so einen Bock auf den Verein, auf das Umfeld, dass er gar nicht mehr weg will.
Ja.
Kurz zu Paul Seguin. Du hast ja gesagt, die Schalke-Bubble, so ein Shitstorm tatsächlich habe ich noch nie erlebt bei irgendeinem Spieler.
Shitstorm ist auch das richtige Wort. Ne?
Genau.
Das viel um Durchfall.
Richtig. Ich kann aber tatsächlich überhaupt gar nichts zu dem sagen.
Hm, ich auch nicht.
Du hast bei irgendeinem Spieler von einer Wundertüte gesprochen. Ist bei mir genauso. Also wenn man sich seine Statistik anguckt, muss er was drauf haben. Aber wenn ich mir zum Beispiel, bleibe ich wieder beim Thema Integration, wenn ich mir so die Social Media Kurzvideos angucke, die so gemacht werden von Hertha, habe ich nicht das Gefühl, dass der schon richtig angekommen ist.
Also ich glaube, der war ja mal in Fürth und da war er zusammen mit dem Leitl-Trainer. Ja.
Die sind aufgestiegen zusammen.
Und dann, ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen das ist, was uns Hoffnung machen sollte, weil da nach Union und Gelsenkirchen kam er ja nicht so richtig hoch. Aber da war er ganz gut und so ein bisschen der verlängerte Arm auf dem Platz, wenn ich das wahrnehme. Mhm. Und von daher, ich hätte die Frage eigentlich so zu so jungen Spielern wie Boris Luhm und so weiter, dass man, wenn man jetzt so viele Mittelfeldspieler hat und ob man da nicht eigentlich schon wieder einen Slot zumacht für so einen ganz jungen Spieler, die man dann auch halt einfach spielen lassen muss und so. Ich bin jetzt nicht Trainer im Training ganz nah dran, dass ich das so sehen kann und so, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass man da sagt, okay, man holt da nicht einen durchschnittlichen, der so einen Standard erfüllt sozusagen, ja, sondern guckt, dass man die Jungs schon so entwickelt. Ist aber vielleicht auch Wunschdenken.
Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie du machst du es falsch. Also wenn du halt mit Bobo Lum in die Saison gehst und dann ist der doch ein bisschen überfordert, was ihm niemand krumm nehmen würde, dann sagen alle, ja, wie konnte man denn da nicht einen Erfahrenen holen? Und wenn du einen Erfahrenen holst, dann sagen alle, ja, jetzt wird zugemacht für Bobo Lum. Also du musst da natürlich so einen Mittelweg finden, weil natürlich sind so Leute wie Lum einfach die Zukunft von Hertha und davon von so einen Spielern werden wir leben müssen in den nächsten Jahren und vielleicht auch in der Zukunft noch weiter. Ich glaube an Seguin. Die Frage ist, ob er spielen können wird, regelmäßig, glaube ich.
Also genau, warten wir es ab. Ja? Hinterher ist man immer schlauer, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass ein Seguin nicht gekommen wäre, wenn Leitl kein Trainer wäre. Das bringt es aus meiner Sicht auf den Punkt. Und,
was ja erstmal nicht schlecht ist. Ist ja nichts Negatives.
Nein, also Fabi hat ja auch gesagt, ja, jetzt mit seinem Lieblingstrainer.
Ja, mal gucken. Also ich glaube, wenn er regelmäßig spielt, dann sagen ja auch Beobachter, die im Trainingslager waren und so, dann kann er der Mannschaft eine Passgenauigkeit und Schnelligkeit geben, wo jetzt einige Beobachter meinten, das haben sie so noch nicht gesehen in den letzten Jahren bei Hertha.
Dann kommen wir zur Überleitung in die aktuelle Situation Saison und zwar mit dem, was wir gerade alles besprochen haben, Transfers, Erwartungshaltung. Die Buchmacher sehen Hertha auf einen der drei Aufstiegsplätze, der zwei Aufstiegsplätze im Aufstiegsrennen, sagen wir mal. Ja, laut der Transfers und dem Rucksack aus der vergangenen Saison ist es so nüchtern betrachtet erstmal, sind wir damit Aufstiegsaspirant?
Ja, klares. Also gerade jetzt, du hast gesagt, du verfolgst die ganzen Medienforen und Ed Broski etc. pp. Ed Broski habe ich neulich geguckt. Alle Experten, die da waren, sehen Hertha auf der 1.
Echt, ja?
Alle, durch die Bank.
Und müssen wir auch sein, glaube ich. Also ich habe die Frage zwar so gestellt, aber ich habe ja auch eine, ich glaube, also auch schon letzte Saison, es ging eigentlich viel um Mindset. Ja, klar, ist Rese wichtig, aber darüber hinaus auch die ganzen jungen Spieler und dieses Ganze, es geht um Mindset. Da ist auch vorleben und gewinnen wollen, gewinnen müssen. Wir können uns hier nicht irgendwie hinter Bochum und Elversberg, Kiel und so weiter. Die haben auch keine besseren Kader als wir. Nee,
aber ich glaube, da gibt es schon noch ein paar, wenn du dir irgendwie Nürnberg anguckst auch, ich glaube auch Hannover, Lautern und so, die haben alle auch ein paar gute Transfers gemacht. Dann gibt es immer noch ein, zwei Überraschungsteams. Also das darf auf keinen Fall, glaube ich, so ein Gefühl entstehen von, das wird ein Selbstläufer, weil wir alle wissen, wie das dann endet.
Also nicht so ein Number-One-Ding wie mit Michael Preetz, muss man ja sagen, wo wir jetzt wirklich zweimal direkt wieder aufgestiegen sind und irgendwie die Fans haben 100 Punkte gesungen. Ja, so. Das meine ich nicht. Aber trotzdem, wir müssen ein Mindset schaffen.
Ja,
Fabi hat gerade gesagt, ihm wurde mal gesagt, man soll Ziele besonders groß stecken, auch wenn die sehr groß erscheinen. Er hat gesagt, er möchte mit Hertha Meister werden. Okay, wollen wir mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen?
Also Zweitligameister.
Genau.
Okay. Also halten wir mal fest, wir haben jetzt einen Trikotpartner, der Leverkusen hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, deutscher Meister zu werden in Castore. Ja, so und okay.
Also ich persönlich, nur mal ganz kurz, ich sehe es so, ich gehe auch irgendwie fest davon aus, dass wir aufsteigen. Und wenn wir es nicht tun, bin ich überhaupt nicht überrascht. Ich glaube, das ist so mein Mindset.
Das ist so ein bisschen Altertana, glaube ich, eine gesunde Herangehensweise, aber wir müssen trotzdem gucken, dass wir eine gewisse Vereinskultur da auch ein, und das hat ja der Fabi Drescher, hat ja auch gesagt, auf der Saisoneröffnung, ganz klar, beide Teams müssen aufsteigen.
Frauen und Männer, richtig.
Und das muss jetzt auch, daran müssen die auch gemessen werden. Natürlich kann immer auch was passieren, was man nicht planen konnte und so, wir sollen nicht unfair sein, wir sollen nicht jetzt irgendwie unrealistisch sein, aber es muss schon Ziel sein, aufzusteigen mit diesem Kader, mit diesem Verein, mit diesen Fans, mit diesem Stadion, mit dieser Stadt, da kannst du nicht noch ein drittes, ein viertes und ein fünftes Jahr sagen, ja, müssen wir mal ein bisschen entwickeln und so weiter, oder?
Nee, natürlich, und ich glaube, aber also es ist, glaube ich, das gleiche Gefühl, was es auch im letzten Jahr schon gab. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann war es das. Aber das habe ich erst, also das habe ich auch schon im letzten Jahr gedacht. Ich dachte, Rehse ist auf jeden Fall weg und so. Das dachten wir, glaube ich, alle. Und da gab es auch noch zwei, drei andere Spieler, wo wir uns ganz
sicher
waren.
Aber Rehse ist krass, dass der wirklich immer noch da ist. Also
das ist, also da scheint es wirklich eine besondere Vorliebe auch für die Stadt zu geben, wie man hört ja auch von seiner Freundin, jetzt Frau, glaube ich. Und von ihm, dass die sich wirklich einfach verliebt haben, diese Stadt. Und man sieht es ja auch, ja. Man sieht den auch in der Stadt, der irgendwie macht seinen Flohmarktstand da und all diese Geschichten.
Das ist schon ein Wahnsinn,
also, man merkt schon, dass er da manchmal so ein bisschen auch das zugezogene Klischee erfüllt, aber es sei ihm ja auch gegönnt. So, er lernt die Stadt ja auch neu kennen und geht dann eben auch an all die Orte, wo man vielleicht als Berliner sagt, war ich vor 10 Jahren schon, ist langweilig.
Also
jetzt,
er wird definitiv im Kinderwagen durch Prenzlauer Berg fahren. Das ist,
aber es sei ihm gegönnt. Und total. Ich meine, ey, wenn er dann noch für Hertha so spielt und so ein das Mindset vorlebt, von dem ich vorhin so ein bisschen geredet habe, dann ist es halt einfach nur ein unfassbarer Gewinn.
Vielleicht noch die Formulierung, die du gerade genannt hast. Ich weiß nicht, was Fabi genau gesagt hat. Also Zitat, im Jahr davor wurde gesagt, der Aufstieg ist alternativlos. Ich glaube, das ist definitiv eine falsche Formulierung.
Das hat das hat, glaube ich, Herrich auf der Mitgliederversammlung gesagt und Fabi Drescher hat in der Kommunikation war es unglücklich insgesamt, dass der eine gesagt hat, ey, wir würden auch, wenn wir nicht aufsteigen, weiter existieren und der andere hat gesagt, es ist alternativlos und diese Kommunikation war natürlich unglücklich gewesen. Ja, da, glaube ich, hat Hertha aber auch echt gut zugelernt, dass jetzt irgendwie da mit einer Stimme zu sprechen.
Kann man so sagen, ne?
Ich würde, in der Vorbereitung ist ein ganz wichtiger Teil das Trainingslager. So, und wo die Grundlagen gesetzt werden und so weiter. Und ich war letztes Jahr einen Tag mal im Trainingslager, schnell mit dem Bus mal hingefahren und mir das angucken und dann auch wieder weiter. Und dieses Jahr war ich gar nicht, aber ich habe mal rumgefragt, wer im Trainingslager war. Und da haben wir den Andi Brehm Einige von euch kennen ihn unter Bremchen oder noch viel besser vom Exil-Hertaner-Podcast. Und gestern war das Hertha-Jubiläum, 133 Jahre, und wir Fans feiern das natürlich da, wo die Hertha gegründet wurde, im Wedding, im Prenzlauer Berg, am Arkona-Platz, zusammen mit der AKJ und vielen anderen Fanclubs, und eine ganz kultivierte Veranstaltung, wie ich finde, seit ein paar Jahren. Und da habe ich den Andi getroffen und ihn mal gefragt, wie es im Trainingslager war, weil der war da. Hört mal rein. So, und jetzt bin ich hier mit Andi Brehm. Ihr kennt ihn vielleicht besser unter Bremchen oder kennt seinen Podcast Exil-Hertaner. Hallo, grüße dich, Andi.
Ja, ich grüße dich zurück. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir das zusammen machen, weil ich noch ganz genau weiß, dass du deinen ersten Podcast beim Exil-Hertaner gemacht hast. Und für mich ist es die Premiere, bei einem anderen Hertha-Podcast mal dabei zu sein. Und du wirst es nicht glauben, ich bin tatsächlich aufgeregt.
Ernsthaft? Du machst das ja eigentlich du machst das hochprofessionell immer und bist da immer sehr vorbereitet. Jetzt hast du mal die andere Rolle und ich habe ein paar Fragen, die ich dir stellen möchte. Erstmal, wo kann man deinen Podcast hören?
Überall da, wo man sonst alle anderen Podcasts auch hören kann.
Und man gibt ein?
Spotify, Apple Podcasts oder einfach Exil-Hertaner bei Google, dann bin ich auch ganz vorne dabei.
Und wir werden mal eine ganze Folge mit dir machen. Heute haben wir ein Interview zum Thema Saisonvorbereitung. Wir machen ja unsere Stammtischfolge und der Juri im Studio. Wir haben schon viel geredet. Jetzt kommen wir aber zum Thema, oder sind wir beim Hashtag Trainingslager. Und du warst auch im Trainingslager in Kitzbühel, war das, richtig?
Kitzbühel, ja.
Und du warst auch nicht das erste Mal beim Trainingslager, du warst schon häufiger mal beim Trainingslager, oder?
Ja, vor Corona allerdings. In letzter Zeit hat es dann nicht mehr geklappt mit dem Urlaub. Ist ja jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber in Neuruppin bin ich damals gewesen, in Schladming bin ich damals gewesen, zweimal am Scharmützelsee, also von daher habe ich noch ein paar Erinnerungen. Aber ich habe erst sehr spät zu den Trainingslagern gefunden. Ich muss sogar zugeben, ich habe früher immer die zu den Trainingslagern gegangen sind, so ein bisschen belächelt und habe überlegt, naja, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich fahre lieber in Urlaub mit der Freundin. Und heute sehe ich es tatsächlich auch anders. Also es lohnt sich, man kann und Urlaub echt sehr gut beides miteinander vermischen und das gut vor Ort verbringen. Man lernt viele Leute kennen, man kann trotzdem Urlaub machen, man kann die Gegend erkunden und Hertha ist trotzdem mit dabei. Also es geht gut. Ich würde die zögern, würde ich tatsächlich empfehlen, das mal zu probieren und zu machen.
Wie sieht denn so ein Trainingslager aus, wenn ein Profiverein Berlin verlässt und dann in Österreich die Zelte aufschlägt? Wie sieht das denn so aus? Und kann man da als Fan die ganze Zeit alles zugucken? Ist man da überall die ganze Zeit dabei?
Naja, ein Teil ist natürlich irgendwo verborgen, weil die haben halt ihr Hotel. Das ist meistens ein gutes Hotel. Ich glaube, gerade Kitzbühel ist natürlich, da wohnen die Schönen und Reichen. Also wenn du dich da nach einem Hotel umguckst für eine Woche, ich habe Angebote gesehen, da gibst du 2.500-3.000 Euro aus. Und ich glaube, für die Spieler ist es sogar noch teurer. Also wenn du natürlich nicht im Spielerhotel bist, da ziehen die sich zurück. Da siehst du die abends natürlich dann nicht. Da hast du schon eine gewisse Entfernung. Du siehst die Spieler natürlich primär erstmal beim Training selbst.
Und die sind alle zugänglich?
Also normalerweise ja. Ich habe noch kein Trainingslager gehabt, wo man nicht grundsätzlich zum Training konnte. Es sei denn, es gab vereinzelt sozusagen geheime Trainings. Das kann auch mal vorkommen. Oder die sind halt im Kraftraum oder im Trainingsraum. Dann siehst du die natürlich auch nicht. Aber ansonsten kommst du schon nah ran. Aber du musst natürlich auch beim Training, störst du natürlich nicht. Also du läufst nicht auf den Platz oder sonst was. Aber das würdest du ja in Berlin auch nicht machen.
Habe ich auch schon gehört, da gibt's so den einen oder anderen, der dich da, Nello De Martino war das über Jahre, der da sehr rigoros dafür gesorgt hat und aufgepasst hat, dass der Platz nicht von den Fans betreten wird und dass da ordentlich gearbeitet werden kann. Apropos ordentlich arbeiten, hast du denn das Gefühl, das Trainingslager hat was gebracht? Hast du ein Gefühl dazu? Du warst jetzt auf ein paar Trainingslagern, wahrscheinlich hast du bei den anderen Trainingslagern mehrmals so, ja, man hört ja immer diese Sprüche, wir haben alle gut gearbeitet, konzentriert, mitgezogen und jetzt, also alles war toll und danach kam die Realität. Hast du dazu ein Gefühl bei diesem Mal?
War es ein gutes Trainingslager? Du siehst die ganze Zeit und wunderst dich wahrscheinlich warum, oder?
Schieß los.
Ja, also ich weiß nicht, ob meine Meinung da so maßgeblich ist. Ich war damals bei einem Ante Čović dabei und war angetan, wie engagiert er das macht. Und wir wissen, was rausgekommen ist. Also das kann auch wahnsinnig irreführend sein. Ich weiß nicht, ob ich da ein gutes Näschen für habe. Und da will ich nicht so tun, als wenn ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Was mir tatsächlich aufgefallen ist und das, oder machen wir es mal anders. Eigentlich war es Leitl, der ja ein bisschen gesagt hat, was er von diesem Trainingslager gehalten hat. Der war sehr enttäuscht in der Presserunde von den vielen Verletzten oder von den vielen Spielern, mit denen er zwischenzeitlich ja gar nicht trainieren konnte. Also ich glaube, Pascal Clemens ist ja immer noch verletzt. Brooks, der hat natürlich gehofft, als er das Trainingslager geplant hat, dass da alle mit dabei sind.
Auch so wichtige Spieler wie Seguin, die jetzt kommen und dann gleich irgendwie eine Verantwortung übernehmen soll, aber dann irgendwie doch nicht wirklich spielen können. Und
naja, er kam nachher dazu. Dann gab es ja das Trainingsspiel gegen Brøndby. Da waren ja dann noch mehr verletzt. Drese hatte ja, glaube ich, Magen-Darm. Und so hatte er über viele Teile oder über weite Teile des Trainingslagers ja nicht einen kompletten Kader zusammen, wie er sich das gewünscht hatte. Und da konntest du ja selbst in dem Interview diese Enttäuschung richtig greifen. Er hat dann teilweise in den Spielen mit einem Spieler, mit einem Stürmer gespielt. Nicht mit einem Spieler, mit einem Stürmer natürlich. Und das wird er wahrscheinlich auf Dauer so gar nicht machen wollen, weil er im Trainingslager noch gar nicht so viel Stürmer zur Verfügung hatte. So gesehen, war es, glaube ich, nicht ganz das, was Hertha sich vorgestellt hat. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die Abwechslung in den Übungen, die Fokussierung. Also jetzt sollte man immer denken, naja, Fußballspieler sollten doch immer beim Training fokussiert sein. Aber das hat wirklich Spaß gemacht unter Leitl, auch ganz bewusst unter Patrick Ebert, den ich ja immer ein bisschen, nicht nur ein bisschen, oft kritisiere dafür, dass die Standards bei Hertha so schlecht laufen. Die haben einen kompletten Standardstag gemacht mit Einwürfen. Die haben wirklich richtig lange nur Einwürfe trainiert. Freistöße, Ecken. Zum Teil hast du aber auch gesehen, warum die Ecken und Freistöße so schlecht laufen, weil die waren in den Trainingseinheiten teilweise furchtbar. Also da haben sie, glaube ich, immer noch viel vor sich. Nichtsdestotrotz, je länger dieses Trainingslager ging, je mehr auch dazu kam, umso intensiver wurde das, umso interessanter wurden die Übungen. Und das war dann auch zum Zugucken wirklich spannend und lohnend. Und da hat mir auch das Trainingslager gut gefallen.
Ja. Darf ich ganz kurz dazwischen? Und zwar, die Frage ist, hattest du eher das Gefühl, dass das ein Grundlagen-Ausdauer-Trainingslager war oder war das ein Grundlagen-Taktik-Trainingslager? Ein Grundlagen-Taktik-Trainingslager oder ein Grundlagen-System-orientiert? Gab es irgendwie einen Schwerpunkt, der dir aufgefallen ist?
Das ist für mich schwer zu beantworten, weil ich kenne das von früher noch, dass wir früher wirklich reine Konditionstrainingslager hatten. Neuruppin war ein reines Konditionstrainingslager. Am Scharmützelsee auch. Und erst wenn du dann typischerweise nach Österreich gefahren bist, da sind eigentlich die Feinheiten trainiert worden. Ich habe es nicht als Konditionstrainingslager wahrgenommen, obwohl die natürlich auch mit Kuchno-Warmübungen machen und so. Für mich ging es schon mehr um Taktik, um Einspielen, um Standards, um vor allem viele Situationen zu testen und zu üben, was ich super interessant fand. Die haben auf kleine Tore gespielt, 1-2. Und wenn der Angriff beendet war, hat der nur ein Team hatte, 2 dazugekriegt. Dann waren es 2-3. Ganz kurze, also kleinere Tore und kleineres Spielfeld. Und da, das sind Übungen, da hast du ja alles mit dabei. Da hast du Stellungsspiel, da hast du Konter, da hast du Abschlüsse trainieren und das war auch unterhaltsam und es war vor allem laut auf dem Platz. Die haben alle geschrien, die Spieler selbst, die drumherum.
Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist doch schon mal toll, dass dir das aufgefallen ist.
Ich mochte es. Ob es eine Bedeutung hat, weiß ich nicht.
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Spieler viel miteinander sprechen und sich unterstützen und das Erleben ist. Da hatten wir auch schon viel ruhigere Mannschaften. Dass, wenn dir das aufgefallen ist und wir das vielleicht auch in den Podcast jetzt mit reinnehmen können, ist mehr Sprechen vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir oben mitspielen. Und da kommen wir jetzt auch schon Richtung Ende unseres kurzen Interviews. Und wir werden dich auf jeden Fall auch mal eine volle Folge einladen zum Thema Exil Hertana allgemein, weil da haben wir beide eine unterschiedliche Ansicht, was ich aber total spannend finde und wir mögen uns ja, also von daher können wir auch mal diskutieren in einem Podcast und noch ein paar andere Stimmen dazu holen. Aber jetzt nochmal zu unserem Thema Trainingslager und Ausblick, dein Ausblick, hast du das Gefühl, das Trainingslager
Und das Team, was du da gesehen hast, kann dieses Jahr oben mitspielen und vielleicht am Aufstieg schnuppern oder aufsteigen.
Ich bin vorsichtig, weil als nächstes wäre ich jetzt sowieso nochmal zu den Testspielen gekommen. Ich konnte jetzt heute Motherwell nicht sehen, aber ich war gegen Brøndby dabei und konnte zumindest das Testspiel gegen Austria Wien sehen. Und ich finde, da hast du schon gesehen, wie im Spiel nach vorne wirklich den Ball nach vorne bekommen, torgefährliche Situationen generieren. Ich habe ja gestaunt, dass viele so angetan waren beim Spiel
gegen
Austria Wien. Da war aber
Kovnacki noch nicht da. Berisha soll vielleicht noch kommen. Da haben wir noch zwei Optionen nach vorne.
Ja, aber wir haben halt noch heute jetzt schon wieder einen Tick anderen Kader durch den Stürmer. Die haben damals noch gefehlt. Also ich war noch sehr vorsichtig nach den Testspielen. Ich glaube, dass wir immer noch Kaderlücken haben auf der linken Seite. Und wahrscheinlich auch noch im Sturm. Und die müssen sich noch einspielen. Und ich denke, dann könnte es besser werden. Aber ich bin keiner, der Hertha jetzt schon als Aufstiegsfavorit sieht. In den Testspielen habe ich das nicht gesehen.
Denke ich, sehen wir genauso. Aber das geben wir jetzt mal zurück ins Studio. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir beide sind nämlich heute hier auf dem, Arkona-Platz, wo wir uns immer treffen zum Geburtstag feiern, zusammen mit der AKJ, 1892 Hilft und ganz vielen, vielen anderen. Heute waren auch die Fahnenschwenker da und haben mal die Fahne geschwenkt zur Feier des Tages.
Sah sehr geil aus.
Und wir freuen uns darüber, dass Sie da waren. Genau, wir freuen uns, dass wir dich heute im Podcast hatten, werden dich nochmal einladen und ich würde sagen, mit einem HOE zusammen gehen wir zurück ins Studio.
HOE!
Ja, HOE vom Arkona-Platz, wieder hier zurück. Das war, fand ich, also wer sich gewundert hat, warum es einmal geknallt hat, es gibt immer wieder so diese Unverbesserlichen, die dann irgendwie bei so einem kultivierten Zusammenkommen irgendwie den Assi raushängen lassen müssen. Sorry, sage ich jetzt einfach mal. Wir wollen eigentlich einem Arkona-Platz sehr sympathisch rüberkommen. Da sind ganz viele Familien und so weiter und haben die größtenteils auch geschafft. Trainingslager war das eigentliche Thema. Habt ihr das Trainingslager wahrgenommen? Habt ihr die Spiele gesehen, die dort stattgefunden haben? Ich muss sagen, ich habe keins gesehen, gar keins, weil ich einfach nicht die Zeit dafür hatte.
Also ich habe versucht, wahrgenommen habe ich es natürlich, schon allein durch Social Media und durch Hammer Graphics, da vielleicht auch nochmal liebe Grüße und alle Fans, die da hingereist sind und Bremchen war ja auch da, kriegt man schon mit, das Trainingslager, aber so richtig beschäftigen damit ist vielleicht zu viel gesagt. Ich habe, glaube ich, zwei Testspiele gesehen in der ganzen Vorbereitung, die jetzt nicht mit dem Trainingslager zu tun haben, aber was die ganze Saisonvorbereitung betrifft. Und da war sehr viel Licht und Schatten dabei. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Ich habe drei Testspiele gesehen und ich glaube, ich habe alle gesehen, bis auf jetzt das Motherwell-Spiel. Ich glaube, so ein bisschen, warum das Testlager auch, das Trainingslager für viele auch so ein bisschen Fragezeichen war, dass Leitl ja veranlasst hat, dass die Blogger, die Fans, die Journalisten nicht mehr im Teamhotel wohnen. Das heißt, noch letztes Jahr waren alle, also auch Hammer Graphics und so, glaube ich, waren mit den Spielern im Hotel. Da traf man sich natürlich abends auch mal mit irgendwem an der Hotelbar, jetzt nicht um den Spielern, aber eben aus dem Staff oder so. Und das war dieses Jahr anders, was ich für eine gute Maßnahme halte, wenn Leitl da sagt, ey, nee, volle Konzentration und ich hier irgendwie noch 10, 20 Fans, /Blogger oder was auch immer im Hotel, läuft einfach nicht. Und was man so hört, ist ja auch einfach generell sehr strikt mit auf dem Zimmer sein, mit irgendwie abends noch einen trinken oder so, ist bei ihm wesentlich weniger gerne gesehen als bei Trainern vorher, sage ich mal, wo das so zum guten Ton gehörte, sich abends noch ein paar Bierchen reinzustellen, auch in der Neuzeit.
Also ich finde, konzentriert bei der Sache sein, professionell sein, auch wenn Trainer klare Vorgaben gibt, ist sehr, sehr wichtig, vielleicht auch gerade für diesen Kader wichtig. Ansonsten fand ich aber auch, es ist eine
Stärke ein bisschen gewesen, die Nahbarkeit zum Kader, zum Staff und so. Ja. Ich habe das ehrlich gesagt alles gar nicht mitgekriegt. Ich finde das sehr interessant. Ich finde das für die Vereinspolitik sehr interessant. Also ich habe einen guten Draht zu Markus Hammer Graphics und finde seine Einblicke ganz gut. Ich weiß auch, dass das alles allerdings nicht so ganz DFL-konform ist und dass da viel geduldet wird. Aber ich finde, da sollten wir eher die Lanze für brechen, das aufzubrechen und das zuzulassen, weil ich glaube, das ist eine, das sind Fans, die da ganz nah dran sind und sich das anschauen. Aber zurück zum eigentlichen Thema, zum Spielerischen und zum Kader. Also wenn das dazu beiträgt, dass sie, ich fand beeindruckend, dass der Trainer am Ende des Trainingslager nicht eine Standardfloskel rausgehauen hat, so ja, Trainingslager war gut und gute Stimmung, sondern er hat gesagt, nee, wir müssen jetzt schon noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. So,
ich finde generell, dass Leitl super klar ist in seinen Aussagen. Ich finde, und auch spielerisch, ne, natürlich. Und es ist aber auch vielleicht ein Vorteil, wenn man irgendwie auch so eine Stadt wie Berlin außenrum hat und so, auch für die Spieler. Natürlich erwartet man von Leitl, sage ich mal, nicht die Sachen, die man sich von einem Fjell im Bestfall versprochen hat. Also Fjell kommt natürlich mit so einer, ob die von außen ihm irgendwie angedichtet wurde oder so oder nicht, aber er kam ja mit so einer Pep Guardiola, mit so einer Nummer rüber. Man dachte immer so, jetzt kommt Fjell und wird irgendwie sonst was für einen Fußball spielen.
Und da ist naja, er wollte, es groß. Sollte halt ein offensiverer Fußball werden. Wir hatten ja vorher wieder dieses ganze Dardai und hintenrum und wir müssen 12 Spiele dann einmal angreifen, dann ist schon gut und so.
Ja, naja, klar. Also wie gesagt, ich glaube aber, dass Leitl einfach eine sehr gute Klarheit hat in seinen Aussagen, in der Art und Weise, wie er spielen lässt. Und dass jetzt niemand den größten Zauberfußball von Leitl erwartet. Ist, glaube ich, auch klar und trotzdem werden das wahrscheinlich Spiele sein, die man sich gerne anschaut.
Also ich finde die Kombination auch mit Andrej Mijatović, ja, ich finde, das matcht total. Also ich meine, gab es schon mal ein Trainer-Duo, die zusammen in der WG gewohnt haben? Ernie und Bert? Ich weiß nicht.
Ich glaube, Bubble und noch irgendwer haben auch mal zusammen gewohnt eine Zeit lang.
Ja, tatsächlich.
Aber ich weiß nicht mehr, wer der zweite war.
Ich auch nicht. Lass uns aber zu den Testspielen kommen. Da wart ihr auch gerade schon so ein bisschen. Die Testspielergebnisse, die wir hatten. Ihr habt euch ein paar angeguckt. Ich habe mir zumindest die Ergebnisse notiert. Ich muss sie nur kurz raussuchen. Habt ihr in den Testspielen etwas entdeckt, was vielleicht auf was Neues schließen lässt oder was verbessert wurde?
Also ich gehöre zu der Spezies von Hertha-Fans, die sich alles reinziehen, alles angucken und keinerlei Ahnung von Taktik haben. Das heißt, taktische Dinge musst du mich überhaupt nicht fragen. Ich gehe nach Bauchgefühl, ich gehe nach dem, was ich sehe. Und da habe ich eben gesehen, meiner Meinung nach, dass sehr viel klarere Spielzüge zu sehen sind und aber auch, jetzt mal das ungeliebte Wort, Spielermaterial, was damit auch sehr viel besser umgehen kann in großen Teilen.
Also ein Punkt tatsächlich, es wird ja mittlerweile alles gestreamt über YouTube. Ja. Oder die Bildqualität ist manchmal nicht die beste. Und in der Vorbereitung war es ja so, dass wir zwar Spielertrikots hatten, auch Nummern, aber keine Namen hinten drauf. Das machte es bei dem einen oder anderen Spiel etwas schwieriger zu erkennen, wer überhaupt gerade am Ball ist. Ja, wenn es nicht kommentiert wurde zusätzlich noch.
Ich würde mal durch die Liste gehen, einfach gegen wen wir gespielt haben, im Schnelldurchlauf. Das erste Spiel gegen Ludwigsfelder FC, 3-0 gewonnen, ist so ein Warmlaufen auf Galopp. Dann hatten wir BFC Dynamo, wo ich ehrlich gesagt aus meiner Sicht mich immer frage, warum spielen wir gegen Dynamo?
Keiner braucht das.
Also
schwierig.
Also, ja, und da gab es auch, der Dennis hat ja in seinem eigenen Privataccount ein Video davon gepostet, wie er da durchs Stadion läuft in der Vorbereitung und da läuft ein krasses Lied, ein Vergewaltigungssong da irgendwie und da zu spielen, finde ich, ist...
Ich hatte auch so ganz kurz wieder so Cottbus-Déjà-vus, ja, von der Rehse-Verletzung, weil die schon reingegangen sind, wo ich dachte, warum gegen so einen Verein spielen, wo vollkommen klar ist, das ist für dieses Spiel des Jahres so, auch wenn es ein Testspiel ist, weil es geht halt gegen den großen, keine Ahnung, Bruder oder whatever, ja. Bruder ist es ja nicht, aber es geht eben gegen den großen Konkurrenten in der gleichen Stadt. Und die wissen ganz genau, dass ihre Fans erwarten, dass die alles geben.
Also bei
wenn du halt gerade aus dem Trainingslager kommst und ein bisschen kicken willst, Schwierig.
Ja, also ich meine, wir müssen alle müssen alle morgen wieder arbeiten, weil früher immer so der Spruch, das gilt da ja auch.
Ich habe das bei Social Media angesprochen oder bei mir so geteilt und dann hieß, ja, so aber Kooperationsverein und so weiter. Da frage ich mich, warum sind wir Kooperationsverein mit Dynamo? Aber okay, gehen wir weiter in der Liste.
Wir haben sie auch weggefegt mit 6.
gut, dass du das Ergebnis noch sagst. Hertha BSC gegen TSV Havelse. Ein knappes Spiel.
Kann ich gar nicht.
3-2.
Genau, also ich weiß auch bis heute nicht, wie man den Ort ausspricht. Ich habe zu dem Spiel gar nichts zu sagen, aber ich habe es einfach nicht gesehen.
Ich habe es gesehen, es ist so dahingeplätschert. Ich kann da nicht viel zu sagen. Das war so ein bisschen halt, glaub ich, einfach Dinge ausprobieren.
Dann sollten wir 2 Spiele an einem Tag haben. Am 13. Juli im Trainingslager haben wir gegen Brøndby gespielt. Und wir sollten gegen den Erdogan-Verein, heißt er, Başakşehir.
Ja, mit Selke jetzt.
Ja, richtig. Das große Aufeinandertreffen war ja.
Das ist aber ausgefallen. Ja, wie war das Spiel gegen Brøndby? Das sind Wasser, da kam viel Wasser runter, oder?
Genau, deswegen ist, glaube ich, auch das zweite Spiel ausgefallen.
Mhm. Ja, das zweite Spiel ist ausgefallen, weil Leiden Spieler, nicht genug Spieler hat.
Genau, Verletzte oder nicht fit und so, ja.
Ja, also gegen Brøndby musste unterbrochen werden auch, wegen Unwetter. Ja,
das war das.
Und ich weiß nicht, wie repräsentativ dann so ein Spiel überhaupt ist.
Also da ist mir nur aufgefallen, dass beide Mannschaften und alle vom Feld gerannt sind, während der arme Kameramann auf so einer Erhöhung stand mit seiner Kamera auch noch. Und ich dachte so,
Er hat durchgezogen.
Er hat durchgezogen, während so alle auf dem Rasen mussten runter und der da auf seiner Empore blieb.
Ich habe mit der Vera von die Leiterin, die Direktorin für, die hat gesagt, dass es auch wirklich anstrengend ist, da Klamotten immer wechseln und so weiter. Mhm. Und das ist ein Krankmachwetter. Respekt und Props an die Jungs und Mädels von Hertha TV, dass sie uns das immer alles so schön zeigen und ihr Bestes geben. Das weiß ich, immer ihr Bestes geben.
Genau, nächste. Das haben wir aber 1-0 verloren gegen Brøndby.
Ja.
Dann haben wir gesagt, es ist ausgefallen und dann kam Austria Wien.
Ja, das hat doch Spaß gemacht. Ich fand es ein gutes Spiel irgendwie. Konnte man sich angucken. Du nicht so.
Man konnte sich angucken, weil auch die Qualität erstmal eine ganz andere war. Ja. Von der Übertragung natürlich im Stadion, nicht auf so einem Trainingsplatz mit so einem YouTube-Link.
Ich weiß, dass viele, also ich habe das nicht so gesehen. Viele haben gemeckert und meinten, da haben wir richtig Schwein gehabt und so, dass wir nicht verloren haben eigentlich und wie man da gewinnen konnte. Oder was war es am Ende? Es war ein 1-1 am Ende?
Nee, ein 1-2. Wir haben 2-1 gewonnen, glaube ich.
Stimmt, wir haben am Ende noch das Tor geschossen.
Genau. Ich glaube,
wurde viel gemeckert, habe ich dann gesehen im Netz. Vielleicht war ich auch nicht aufmerksam genug. Ich habe immer so das nebenbei plätschern lassen und dachte so, na, das war super, 2-1 gegen
Ich glaube, es stand zur Halbzeit stand es, glaube ich, 1-0 für uns. Und ich glaube, es war der einzige Torschuss, den wir überhaupt abgegeben haben.
Okay, siehst du.
Aber das ganze Trainingslager, Testspiele, es sind halt Testspiele. Ja? Also wenn du da alles weghaust und am ersten Spieltag 3-0 verlierst, dann ist
das
auch nichts.
Ich gehe da doch noch so ein bisschen demütiger ran, glaube ich. Ich bin halt so, ey, das ist Austria Wien, ja, das ist Österreich, aber so, das ist halt der Club in Österreich oder einer von 2-3.
Nicht zu unterschätzen.
Da erwarte ich nicht, dass man gewinnt. Nein,
wir hatten noch ein Spiel gegen Motherwell und am Ende möchte ich nochmal, aber Motherwell, das Spiel hast du gesehen?
Ja. Genau, also ich habe mir tatsächlich die 8...
Da hast du Krattenmacher.
Richtig, ich habe erstmal die 8 € ans Bein gebunden, was ich für ein Testspiel grenzwertig finde, aber gut.
Vielleicht kann man noch kurz erwähnen, dass wenn man das Real-Life sich nochmal angucken wollte, waren es nochmal 15.
Ach, tatsächlich?
Bei dem Motherwell.
Bei Motherwell. Du musst dich ja bei Motherwell selbst registrieren auf der Seite und die haben es sozusagen vermarktet. Ja, gut, kann man jetzt halten, was man will.
Zum Geburtstag der Hertha haben wir dann nochmal schön 8 € obendrauf bezahlt.
Genau,
die Kirche ist Real Life 15.
Wäre besser gewesen vielleicht irgendwie im Amateurstadion was veranstalten. Vielleicht
ja, da gab es auch Kritik von den Fans und von der Fanszene zu sagen, ey, wenn ein Testspiel, muss man dann irgendwie nach unter der Woche nach Schottland fliegen und dann irgendwie zu dieser Uhrzeit auch noch und so. Also auch wieder nicht so ganz glücklich, oder?
Aber ich verstehe auch total die anderen Stimmen, die gesagt haben, aber wir waren da und es war mega und es war total toll, mal mit Hertha in Schottland zu sein und so, verstehe ich auch.
Und das ist ein Punkt, in den sozialen Medien, ich habe das gar nicht so mitgeschnitten. Ja, das Testspiel, das findet statt, aber wie viele Leute da vor Ort waren, die sich das ans Bein gebunden haben, sind da hingefahren und haben gesagt, die haben einen so geilen Trip gehabt und ganz viele schottische Fans wollen zu Hertha kommen jetzt.
Also ich konnte es mir tatsächlich nicht leisten, sonst wäre ich auch da gewesen. Crystal Palace vor ein paar Jahren auswärts, London. Es war der Hammer, wie wir durch London spaziert sind. Das war jetzt kein Fanmarsch, aber es war, und dann dieses Stadion und diese ganz andere Fußballkultur, die Stewards, die, du darfst kein Bier mit reinnehmen. Wisst ihr, warum die immer vor den Blöcken so krass feiern, wenn eine Arsenal ist? Weil die das Bier nicht mit reinnehmen dürfen. Deswegen feiern die immer in diesem, und das, wir waren so in so Art Hinterhöfen. Da war halt so eine Art Mauer, wo wir dann innerhalb des Stadions noch waren. Und das, ey, das war, also so eine Touren immer mitmachen, super cool. Aber dann doch nicht am Freitag um, okay, der Trainer wollte das so, die Mannschaft brauchte das irgendwie, die haben es gemacht. Wie war das Spiel?
Ja, also das Spiel, auch da wieder viel Licht und Schatten. Es ist tatsächlich so, dass einige Spiele aus meiner Sicht mir sehr positiv aufgefallen sind. Also wir hatten es eben schon mal in kleiner Runde nebenbei. Krattenmacher, also die Laie, wie der den Schweinepässe trotzdem mitnimmt und versucht auch durchzustecken. Hat an der einen oder anderen Stelle vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, manchmal ein bisschen einfacher spielen, aber der versucht was, der ist schnell, der hat eine Übersicht. Also die Laie, da kann man echt nur den Hut ziehen vor Benny. Da gibt's noch so zwei, drei Spieler, wir hatten es auch gerade eben nochmal, Torsteinsson, wo man sagt, so, der muss diese Saison irgendwie einen Durchbruch schaffen, ansonsten gilt er definitiv als Fehleinkauf.
Da gilt noch für ein paar mehr, aber ja, auf jeden Fall, er ist einer, und er kann es eigentlich auch.
Genau, und ich finde, er hat es in dem Spiel durchaus bewiesen. Der hat geackert, der hat gekämpft, der war tatsächlich vorne überall zu finden. Jetzt muss es eigentlich so nur noch dazu kommen, dass er auch mal ein Tor schießt, dass dann vielleicht der
sich belohnt.
Ja, genau. Also er hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit einen Elfmeter rausgeholt, den Fabi dann verwandelt hat. Und im Allgemeinen finde ich, dass es ein ordentlicher Auftritt war. In den sozialen Medien, jetzt gerade zum Beispiel X bzw. Twitter, ja, geht es, hast du ja immer. Ja, hast du, der eine sagt, oh ja, total geil.
Wundert mich jetzt nicht, wenn du Twitter sagst, aber
also, ja, ich finde, es war ein ordentlicher Auftritt. Kann man aufbauen. Manche haben sich gewundert, dass es keine Ersatzbank gab. Wir haben tatsächlich mit 11 Spielern gespielt und haben 2 Spieler eingewechselt. Die wusste ich nicht mal, dass es sie gibt.
Aber du hast auch gerade gesagt, oder wir hatten gerade drüber gesprochen, es gab noch ein zweites Spiel an dem Tag, was nicht öffentlich war.
Genau, das ist jetzt die Auflösung dazu. Es gab offensichtlich noch ein zweites Trainingsspiel, was am Ende 0-0 ausgegangen ist, wo die Startelf dann eine andere war. Dann schließt sich jetzt der Kreis.
Eben mit Kownacki auch und so. Ich glaube, so ein paar Leuten, die man vermisst hat, die waren dann da.
So, das heißt, durch die Vorbereitungsspiele, diese Woche gibt es kein weiteres Spiel mehr, oder? Ist nichts angesagt und so. Also wir sind testspielemäßig durch. Vielleicht noch zur Saisoneröffnung. Wart ihr da? Es gab das Fest der Saisoneröffnung. Wir beide, Andi, wir waren da. Du hattest einen Stand?
Genau, ich habe mit Sören den Stand Geschichte zum Anfassen betreut, beziehungsweise haben wir den organisiert und aufgebaut. Mit Grubi unter anderem, der seine Trikotsammlung präsentiert hat, es waren ehemalige Spieler da. Das war ein super schöner Tag. Also ich meine, wer das Berliner Wetter aktuell verfolgt, der weiß, dass wir da tatsächlich Glück hatten. Ich habe Sonnenbrand überall gehabt.
Ich hatte an einem Tag davor hatte ich Beachsoccer Cup und die Woche davor war jeder Tag Regen, so wie jetzt die ganze Zeit. Und dann Samstag gutes Wetter, Sonntag gutes Wetter und Montag direkt wieder schlecht.
Genau. Aber die Hertha-Fans haben das, glaube ich, auch aufgesogen. Also jetzt am Ende 18.000 Leute, die da waren.
18.920, oder?
Ganz genau, ich habe sie nicht nachgezählt, aber ich denke schon, es waren 18.920.
Wir hatten Stand da und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist für unsere Vereinskultur, das zu leben. Wir haben schon relativ wenig wirklich Vereinsleben bei uns. So eine Sache, die ich immer sehr hochhänge und was wichtig ist. Von daher ist so eine Saisoneröffnung immer sehr wichtig.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ich hatte Gäste aus Hessen da, die ja, hatten nichts zu tun und haben gesagt, ach, dann bist du da, bei der Saisoneröffnung kommen wir mal vorbei. Die sind tatsächlich Eintracht-Fans. Und da ist die Saisoneröffnung total unterschiedlich. Ja, das kostet Eintritt für die Fans, es wird überhaupt nichts vom Verein organisiert. Und wenn ich das jetzt dagegen überstelle, dann haben wir da einen fantastischen Job gemacht.
Fantastische Jobs machen auch immer die Ärzte und die Masseure und Physiotherapeuten. Da kommen wir nämlich zu den Verletzungen. Wir haben, ja, gehört auch zu einer Saisonvorbereitung. Wer verletzt sich? Wer fällt länger aus? Wer kommt wieder zurück? Hab hier eine Liste. Aktuell, ich glaube, der uns gerade am meisten schmerzt und am längsten wahrscheinlich weg ist, ist Pascal Clemens. Und ich lese die Liste einmal durch, dann können wir ja vielleicht danach nochmal kurz reden. Tim Goller, Torwart, Lukas Schuler, Marius Gersbeck, auch noch ein Torwart, John Brooks
Und Cefuik war wieder zurück.
Cefuik hat gespielt auf der gegen Liste. Motherwell und hat tatsächlich auch sehr gut gespielt. Hat rechts hinten gespielt. Der Löwe, wie man ihn kennt, ist jetzt auch ein dritter Kapitän.
Tatsächlich. Ja. Er ist im Mannschaftsrat gewählt worden.
Ja,
ne?
Richtig.
Und Paul Seguin mit einer Wadenverletzung, die er anscheinend wohl auch schon aus Gelsenkirchen mitgebracht hat.
Bei Seguin gibt es ja jetzt so Gerüchte, es geht natürlich dann auch gleich wieder in so eine Richtung, wir haben einen Sportinvaliden gekauft und so, da gibt es natürlich die Spezialisten, die sofort über Social Media schon die Diagnose stellen, aber soll tatsächlich eine Verletzung sein, die vielleicht ein bisschen längerfristig ist und auch schon bekannt war. Und ich bin mir da selber immer unsicher, aber es gibt natürlich seit Jahren schon große Fragezeichen zu den nicht nur verletzten Listen, sowas kann immer passieren, sondern auch zu der Dauer der Ausfälle. Es fällt schon auf im Vergleich zu anderen Vereinen, das muss man sagen, wie lange Spieler verletzt sind bei Hertha. Das ist nicht normal, ist vielleicht übertrieben, aber es ist schon eine Besonderheit.
Ich habe das nie irgendwie wirklich statistisch mal ausgewertet, da sollte man vielleicht mal reinschauen.
Aber, Aber
wäre tatsächlich mal interessant zu gucken, im Vergleich zu anderen Vereinen, haben wir längere Dauer, haben wir mehr Muskel oder mehr Dis- oder Dis-Verletzungen? Ja?
Man liest das zumindest immer wieder auch in seriöseren Medien.
Nicht X oder so, meinst du?
Ja, ja.
Verstehe.
Genau, aber Seguin, wenn der halt ausfällt und eigentlich so der verlängerte Arm des Trainers ist und eine wichtige Rolle einnehmen soll. Okay, wir haben jetzt einen breiteren Kader, einen Sessa, also wir haben ja da auch noch andere Alternativen im zentralen Mittelfeld allgemein, ob die nun weiter vorne, weiter hinten spielen oder so, aber ja, wir sind ein bisschen breiter aufgestellt.
Für mich übrigens Sessa, der Spieler eigentlich im Gegensatz zu Thorsteinsson, wo ich finde, der muss mal zeigen, weil Thorsteinsson kam halt so, man dachte, na mal gucken. Aber Sessa kam ja schon mit sehr viel Vorschusslorbeeren und man war ja sogar fast erstaunt, dass er nicht mit Heidenheim vielleicht sogar international hätte spielen können oder so.
Ja,
war da nicht irgendwas?
Sein, ja.
War da nicht irgendwas? Auf jeden Fall erste Liga hätte spielen können.
Der,
und
na, der hätte, wenn er in Heidenheim geblieben wäre, hätte er Konferenz
ja,
gespielt.
Ja, genau.
Und der wollte nach Berlin.
Naja, siehst du, so. Und da hat man sich irgendwie vielleicht auch durch die Lorbeeren, die dann so von allen möglichen Leuten verteilt wurden, aber man dachte irgendwie, da kommt mehr. Und ich glaube, ist auch nicht seine Schuld wahrscheinlich, der war verletzt und so weiter.
Lange verletzt, genauso wie Reze eigentlich.
Aber ich finde eigentlich, da muss jetzt mal die Saison was kommen. So, das müsste eher eine Breakout-Season werden.
Ich hoffe, es ist halt nicht so ein Spieler, der durch andere Spieler besser gemacht wird. Und wenn er die nicht hat, dass er dann da irgendwie nicht seine Leistung abrufen kann. Gibt es ja immer wieder. Ne?
Ja.
Da hatten wir aus Bayern mal ein paar. Genau, also Seefolk ist wieder da und dann war es das auch mit der Verletztenliste.
Naja, Brooks hatten wir noch ein Thema. Ne?
Aber Brooks kommt ja nochmal wieder als Brooks. Also Brooks war ja schon ein gestandener Bundesligaspieler und ein Herthaner mit einer großen
Hertha. Also als der vor einem Jahr kam, war ich mir total sicher, das wird was. So, warum nicht? Der ist eigentlich nicht in der Liga, die Hertha zu der Zeit irgendwie repräsentiert, ja. Jetzt natürlich macht man sich schon Gedanken, ob das überhaupt jemals wieder was Längerfristiges werden kann.
Wir wünschen es ihm, es wäre schon toll, auch eine tolle Geschichte. Ist das ein erreichbares Ziel für ihn zurückzukommen? Ist die nächste Frage auch für uns. Erreichbare Ziele für die kommende Saison. Laut hatten wir ja vorhin Aussage von Fabi Drescher, mit beiden Teams aufsteigen. Also nochmal die Frage. Mit den Verletzten, mit dem Trainingslager und allem drum und dran, versteifen wir uns da in die Richtung, Aufstieg ist machbar oder?
Also, ja, müssen wir. Also Aufstieg ist machbar mit
also
dem
machbar Kader. Ist ja keine Frage. Machbar auf jeden Fall.
Die machbar
Frage
ist für alle. Wir fangen ja alle bei Null an.
Ja.
Aber ich glaube,
ist der Wiederaufstieg Pflicht oder eher ein ambitioniertes Ziel?
Ich glaube, die Frage ist, ob er Pflicht ist und da müsste man vielleicht einen besseren Einblick in die Bücher haben.
Das glaube ich. Also ambitioniertes Ziel ist, glaube ich, eine bessere Formulierung als Pflicht. Mhm. Ich mag das mit der Pflicht nicht. Das ist einfach so ein Druck, der gesetzt wird. Dann sind die ersten Spiele irgendwie, die du irgendwie verhaust und zur Halbzeit guckst du denn schon und willst irgendwie nachregeln.
Lass uns mal ein ambitioniertes Ziel bleiben.
Okay, da als Hauptziel, und als zweites Ziel, was kann man da, Aufbau junger Spieler, müssen wir irgendwie Etablierung einer Spielphilosophie wieder irgendwie in Betracht ziehen? Das ist eigentlich jetzt dadurch, dass Leitl relativ früh dann schon da war, muss er da jetzt nicht ein neues System, wie zum Beispiel Fehlen letztes Jahr, der muss ja eine neue Spielphilosophie einführen. Das machen wir nicht, oder? Also das.
Nee, das machen wir eigentlich nicht. Also der hat ja die Chance gehabt, zum Glück in der letzten Saison da schon mal anzuknüpfen. oder das auf, anzufangen,
aufzubauen. Auf den Weg zu bringen.
Genau, und kann jetzt da anknüpfen, auch mit den Spielern, die er haben wollte. Ja, auch wenn ein Seguin jetzt ausfällt, ja, wie wir das gesagt haben. Aber wenn seine Wunschspieler kommen und er und die Spieler eigentlich auch die gesamte Vorbereitung mitmachen können. Wir sind relativ früh mit unseren Transfers schon, ich will nicht sagen durch gewesen, aber wir haben relativ früh verpflichtet.
Auch
das kann
haben wir lange nicht gemacht. Immer auf den letzten Drücker gekauft und dann nicht im Trainingslager mitgenommen und so weiter.
Ja. Ist auch die Frage, ob noch was passiert. Ne, das hatten wir vorhin mal. Wir haben zwei Spieler. Ich bin vorhin mal den Kader durchgegangen mit Augustin und Rochel und Bilal Hussein, die noch nicht mal eine Rückennummer bekommen haben.
Wobei ich heute gelesen habe, also jetzt wirklich vor 2-3 Stunden oder so, Rochel? Dass bei Rochel vielleicht eine Tür wieder aufgeht. Dass man gerade so, ja, dass man gerade so ein bisschen am Überlegen ist und dass er auch gespielt hat in dem Geheimtest und es wohl sehr gut gemacht haben soll. Und man jetzt so ein bisschen ist, naja, wenn es keinen Abnehmer gibt.
Ja, da muss man gucken, dass so ein teurer Spieler möglichst die Qualität vielleicht doch in den Kader noch reinbringt. Mhm. Ja.
Und es gibt ja durchaus Fragezeichen auch bei der Innenverteidigung, wo man jetzt sagen könnte, wenn jetzt sich noch einer mal verletzt oder so, dann stehst du da wieder. Und wobei ich zum Beispiel total an Kolbe glaube. Aber
glaube ich auch.
Da verzweigen wir uns jetzt wieder.
Was ist die Stärke dieser Mannschaft? Was ist die Schwäche dieser Mannschaft? Habt ihr so eine Sache? Sind wir offensiv stark? Sind wir? Gibt es irgendwas, wo wir sagen können, das charakterisiert unser Spiel?
Das ist echt eine ganz schwierige Nummer. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ehrlich gesagt, also auch gerade bei den Schwächen. Ich glaube, letzte Saison haben wir es nicht mal geschafft, in den Strafraum zu kommen. Mhm. Da teilweise haben wir gut gespielt und dann war es vorbei. Der letzte und vorletzte Pass, der kam nicht. Ob es jetzt diese Saison kommt, warten wir ab. Da sind die neuen Spieler, also überall, wo wir neue Spieler integrieren müssen. Ne? Abwehr, Kenny hat uns verlassen. Brooks ist ja nun, können wir ja gar nicht zählen. Wir haben viele Gegentore gefangen. Wir haben viele Gegentore gefangen, wo wir uns an den Kopf gefasst haben. Wie kann das denn passieren?
Aber ist das eine Schwachstelle?
Also ich wollte gerade sagen, für mich, aber es ist auch eine gefühlte Wahrheit, wieder natürlich aus so einer bierseligen Stadionsicht, aber für mich sind individuelle Fehler ein Riesenthema gewesen letzte Saison. Ansonsten glaube ich, dass die Offensive dieses Jahr jetzt schon, und vielleicht kommen ja sogar noch Flügelspieler, noch ein weiterer Stürmer,
ich glaube, so dass man ist. Kognitiv daran arbeiten kann, sowas abzustellen.
Also naja, ich glaube, Sportpsychologie andere, ist ja genau. Auch ein großes Thema bei Hertha. Ja, da gab es ja bisher keinen, da gibt es ja jetzt welche.
Andere Bundesligisten arbeiten da wirklich im großen Staff zusammen und so weiter. Also denke, daran kann man...
Da kam jetzt von der U23 wohl jemand hoch aus dem Bereich Sportpsychologie. Was man so hört, sind auch die beiden neuen Analysten, die gekommen sind von St. Pauli, sollen also ein wichtiger Baustein sein und so. Ich bin, wie gesagt, in der Sommerpausen-Euphorie-Phase.
Also ich kenne eine Schwachstelle, die haben wir hier alle auf dem Schirm. Das sind Einwürfe und Ecken. Ja, und jetzt, ja, Standard, wenn man sich den Bericht anguckt vom Trainingslager, da wurde explizit an Einwürfen gearbeitet. Also wurde eine Trainingseinheit nur Einwürfe geübt, wo man sich manchmal fragt, also
jetzt denkt
bei
man
Fabi,
das,
also, ne?
Ja, das
ist nicht mal ein Einwurf.
Denkt man vielleicht nur eine Einheit, aber wenn du, sagen wir mal, 16 Einheiten hast und da verwendest du eine Einheit nur dafür, dann ist das schon eine ganze Menge.
Ja,
natürlich muss man weiter dran arbeiten, aber das heißt, das geht schon mal. Die Frage ist, ob Patrick Ebert der Richtige, aber das Fass mache ich jetzt nicht auf. Genau. Welche Bedeutung kommt den Fans zu? Und wir hatten ja keine wirklich starke Heimsaison, erarbeiten eine Heimstärke.
Also wenn die Saison letztes, aber nicht, wir machen kein Hätte auf. Mir wäre es andersrum lieber gewesen, wir hätten zu Hause fast alles gewonnen und auswärts verloren, ja. Aber das konntest du ja keinem anbieten letzte Saison.
Ich glaube, das ist wirklich, also vielleicht irre ich mich auch oder beziehungsweise ich wünsche mir, ich irre mich, aber ich glaube, dass das, was man sich gerade aufgebaut hat, muss man jetzt irgendwann auch mal ein bisschen zurückzahlen und das wird nicht ewig halten.
Es ist schade, dass es keine Hertha-Doku mehr dann gibt, wenn wir jetzt vielleicht in dieser Saison...
Zumindest nicht in der Form. Ne?
Weil das fand ich ganz grandios, dass wirklich auch so ein bisschen aus der Kabine oder aus dem oft, sag ich mal, das, was man so als Normalo nicht sieht und dann auch wie Kreisel da mal in Magdeburg die Mannschaftsrede, also eine vor der Kurve da die Mannschaft angefeuert hat. Wäre natürlich schön zu sehen, sowas mit einer Aufstiegsgeschichte verbunden. Ja, das ist, wir kommen auf die Zielgeraden und zwar Ausblick und Wunschszenario. Wenn wir nicht aufsteigen sollten, was ist denn dann los in Berlin?
Aber ich denke, die Sonne geht trotzdem wieder auf, erstmal so. Du hast es ja vorhin gesagt, traurig, ja, man wäre vielleicht ein bisschen traurig und enttäuscht, Aber ich glaube nicht, dass eine Welt zusammenbricht. Also als der Abstieg damals kam und wir in die zweite Liga sind, klar, da war jeder irgendwie gebrochen. Und dann ist aber die zweite Liga eigentlich so geil. Ja, jetzt mal vom Wirtschaftlichen und alles, was zu dem Verein gehört, beiseite geschoben. Aber der Fußball, der gespielt wird, die Überraschungsmannschaften, das ist schon...
Ich glaube, die Mannschaften generell, also da gibt es inzwischen einfach... Also ich gucke auch wirklich keine erste Liga mehr.
Was willst du denn da gucken? Hoffenheim gegen Heidenheim?
Und ist ja wirklich, also größtenteils ist es ja wirklich so, man denkt sich so, pff, ja, warum soll ich mir jetzt irgendwie Wolfsburg gegen, ne? Also so...
Leverkusen, ja. Knaller.
aber wo waren wir eigentlich?
Leipzig gegen Mainz, wow. Ja, so. Und in der zweiten Liga Kaiserslautern gegen Nürnberg und so, das sind geilere Spiele.
Aber wir waren bei den Fans, richtig? Ja. Bei dem Fanthema, also wie gesagt, ich glaube, dass Hertha-Fans inzwischen auch schon zufrieden sind, wenn sie sehen, die Mannschaft will. Und ich glaube, dass wenn wir auf einem vierten, fünften Platz landen, weil es irgendwie auch mal ein bisschen Pech gab und so, dann wird denen niemand den Kopf abreißen.
Nee, glaube ich auch.
Also fassen wir zusammen. Wieder so eine Überraschungseilsaison, die uns bevorsteht. Also surprise, surprise. Die ersten 6 Spiele, ich glaube, hast du gerade den Spielplan da? Ich hatte ihn hier irgendwo auf der Rückseite, glaube ich.
Die sind nicht ohne, ne?
Wir fangen an in Gelsenkirchen und dann spielen wir zu Hause gegen unsere Freunde, Karlsruhe. Und ich glaube, dann Elversberg, wenn ich aus dem Kopf jetzt richtig bin. Elversberg.
Dann Preußen-Münster zuerst.
Also das kann in den ersten 3 Spielen schon scheiße laufen.
Also erstmal kommt, glaube ich, der Pokal, ne?
Nee, der kommt erst in, da kommt Preußen-Münster. Also wir fangen erst an
mit... Preußen-Münster ist Pokal, du hast recht.
Ja. Wir fangen erst an in Gelsenkirchen.
Richtig.
Zu Hause gegen Karlsruhe.
Ja.
Auswärts in Elversberg.
Dazwischen noch Preußen-Münster-Pokal.
So, und da kann die Stimmung schon wieder im Keller sein. Ja. Ja. Also vielleicht, wir müssen von Anfang an, und es gibt auch keine Entschuldigung, nicht im ersten Spiel direkt auf Sieg gehen zu wollen und auswärts auf Gelsenkirchen gewinnen zu müssen, oder?
Ja, das muss ja eh immer sein.
Also, ich glaube, wir alle sind heiß. Ja. Wir können es gar nicht erwarten, dass es am Freitag wieder losgeht. Gelsenkirchen hatte übrigens Saisoneröffnung heute oder gestern, weiß ich gar nicht.
Ja.
80.000
wirklich
waren da, ja, zur Saisoneröffnung. Ist auf jeden Fall ein Statement.
Die haben da aber auch nichts anderes.
Ja.
Was willst du denn? Eishockey-Club in Gelsenkirchen oder Theater in Gelsenkirchen? Da gehen 80.000 halt hin. Ja? Ansonsten gibt es da nichts.
Also als ich das erste Mal da war, ich will das gar nicht kleinreden, die haben eine mega Fankultur.
Ja,
aber
natürlich.
Als ich das erste Mal da war, super. War ich schon auch erstaunt, dass es dann so, also erstens so außerhalb der Stadt gefühlt ist und dann wie viele Reisebusse auf den Parkplätzen standen. Und ich dachte, hä, also Moment mal, die wohnen doch hier oder nicht? Aber die kommen dann mit Reisebussen aus der Region. Naja.
Genau, wir sind in der Abschlussphase, Fazit, das hatten wir zusammen gemacht, abschließende Worte, Juri, du kannst gerne, haben wir irgendwas vergessen?
Nö, ich glaube nicht, also wie gesagt, ich bin heiß, ich bin leider nicht auf Gelsenkirchen, werdet ihr da sein?
Ich bin da, wir sind mit 1892 Hilft im Bus eigentlich immer.
Wir sind auch schon mal zusammen gefahren, ne?
Wir stehen ja wieder in Braunschweig, dann fahren wir wieder zusammen nach Braunschweig dieses Jahr.
Nee, ich meine, wir waren auch schon mal zusammen in Gelsenkirchen, glaube ich, es war eine längere Fahrt.
Ja, genau, da fährst du.
Nee, ich bin leider nicht da und hab aber schon, ich werde in London sein, hab aber da schon eine Kneipe rausgesucht, die es zeigen und bin mit ein paar Freunden da und ansonsten.
Ich wünsche dir viel Spaß
daran,
beim Konzert.
Dankeschön.
Genau, dann sagen wir Grüße, gehen noch raus an unsere Podcast-Kollegen Felicio, Tommy, Sören und die werdet ihr beim nächsten Mal bestimmt wieder hören. Und dann verabschieden wir uns an dieser Runde mit einem
Ha-Ho-He.
Rund um Hertha. Der Hertha-Podcast.